Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und das als Computerspiel. Unser heutiges Thema ist Baldur's Gate 3.
Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, an dem in der Rollenspielszene oder im Internet jetzt in den letzten Wochen niemand vorbeigekommen ist. Also es ist auf jeden Fall super prominent, mehrfach in verschiedenen Wettbewerben, Spiel des Jahres. Und es ist ein relativ klassisches Computerrollenspiel im D&D-Universum mit dem D&D 5-Regelwerk. Umgesetzt von Larian Studios, die zuvor die Divinity-Reihe betreut haben, also ein belgisches Studio, relativ klein für die Größe dieses Projekts. Also es ist besonders, weil es als Rollenspiel sich wie ein Rollenspiel anfühlt und super viele Entscheidungsmöglichkeiten und Charaktergestaltungsoptionen bietet, auch vor allen Dingen in den Dialogen.
Ja, wir können auch direkt sagen, wir haben es beide schon gespielt. Ich durch, Jasmin noch nicht ganz. Und wir haben beide aber auch erst relativ spät angefangen. Also gut, es ist jetzt auch letztes Jahr erst erschienen, aber sehr viele redeten schon sehr viel darüber. Ich hatte es schon zur Verfügung für Monate, als ich es angefangen habe zu spielen. Mein Mann hatte es sich relativ früh gekauft und ich habe erst gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich, ich habe kein Interesse. Und bin dann über die Rezeption von anderen dazu gekommen, dass es vielleicht doch was für mich sein könnte.
Ja, ich erinnere mich, dass wir ums Erscheinen rum drüber gesprochen haben und dass es uns eigentlich eine zu große Zeitinvestition ist, weil es ist halt die Art von Spiel, in die du 50 oder mehr Stunden reinsteckst, um es einmal durchzuspielen. Einfach weil es so viel zu entdecken gibt und einfach eine epische Länge da ist. Das ist nicht die Art von Computerspiel, die ich in der Regel spiele. Also ich musste schon wirklich mich strecken, um das aufzunehmen, aber am Ende habe ich mich dafür entschieden und hatte jetzt sozusagen mit ein paar Urlaubstagen die Kapazität, mich auch damit näher zu beschäftigen. Als dauerhaftes Hobby wird es nicht derartig in meinen Alltag zurückkehren, Computer zu spielen, aber fürs Erlebnis Baldur's Gate ist es mir das auch durchaus wert, da entsprechende Prioritäten zu setzen.
Ja, bei mir kam es jetzt in eine Phase, wo ich länger krankgeschrieben bin und sowieso nicht so viel andere Dinge tun konnte. Das hat sich dann ganz gut angeboten und wir sind jetzt auch beide schon damit beschäftigt, den zweiten Run anzufangen. Also durchaus auch verschiedene Dinge ausprobieren im Spiel. Bei mir war es auch eher so eine Sache von, ich spiele auch eher entweder kurze Spiele oder Spiele, die kein Ende haben, die man halt mal so für einen Moment spielt und dann wieder aufhört. Was mich bei solchen längeren Spielen oft abschreckt, ist, dass wenn ich die länger liegen lasse, ich nicht mehr weiß, wie es geht, was ich tun wollte, wie die Story war und bei den nächsten Storypunkten auch einfach gar keine Ahnung habe, worum es eigentlich gerade geht. Weil ich habe da kein gutes Erinnerungsvermögen für und wenn ich ein, zwei Wochen nicht gespielt habe, lasse ich es halt irgendwann. Deswegen, ich werde es jetzt auch noch ein bisschen weiterspielen und dann wird es aber auch irgendwann wieder liegen und weiß nicht, ob ich da nochmal durchspielen werde. Aber ich bereue nicht, es noch angefangen zu haben. Mich haben tatsächlich die Gespräche und Videos, die ich geschickt bekommen habe, über die Interaktionen in den Gesprächen des Spiels angezogen. Ich hatte am Anfang schon, das Spiel kam raus, wir haben es. Ich habe den Anfang mir angesehen. Ich habe mir bei meinem Partner, der gespielt hat, die ersten Kämpfe angesehen und war so, okay, ich sehe, wo das sehr nah am Rollenspiel ist, technisch, aber es überzeugt mich nicht von der Bedienung. Und ich glaube, ich habe einfach keine Lust, mich da reinzuarbeiten.
Ja, es ist halt im Wesentlichen D&D 5, also von den Spielmechaniken, von den Kämpfen her. Und dadurch hat man halt eben rundenbasierend so semi-isometrisch ein taktisches Kampfspiel, wobei man seine ganze Party steuert. Also man steuert nicht nur einen Charakter, sondern immer eine Gruppe aus. Und man entscheidet sich halt, das Spiel komplett alleine zu bestreiten, was auch in Ordnung ist. Möglich.
Oder man spielt in einer Gruppe. Es geht auch als Multiplayer. Wobei ich nicht empfehlen würde, es zu viert zu spielen, sondern eher zu zweit, damit man die Companions kennenlernt. Das sind eine Gruppe an NPCs, an Nichtspielercharakteren, die vom Spiel gesteuert werden, die man im Spiel kennenlernt und die man mitnehmen kann und die einen auf der Reise begleiten und mit denen man auch Gespräche führt und freundschaftliche Beziehungen, Hassbeziehungen oder Liebesbeziehungen führen kann.
Genau, ja, das sind eben die NSC, die dich begleiten. Einige von denen kann man auch direkt als Hauptcharakter wählen, wenn man es aus deren Perspektive erleben will und kriegt dann halt auch eine andere Erzählung. Was das Spiel auch sehr gut macht, ist, dass es im Grunde eine Spielleitung hat, also eine Erzählerin, die einem Details beschreibt und mit ihrem Ton halt auch sehr viel umsetzt. Also, ja, ich habe es am Anfang auch übersehen, weil das Besondere ist halt nicht, dass es hier ein D&D-basiertes Fantasy-Rollenspiel gibt, sondern wie gut diese Umsetzung ist, dieses, ich sage mal, Standard-Genres. Mhm. Also die Tiefe von Dialogen. Ich habe jetzt von einer Autorin gehört, dass sie halt in den Dialogbaum mit relativ wenigen Klicks, die die Spielenden machen, 700 Optionen reingeschrieben hat, weil einfach so viele verschiedene Variablen aufeinandertreffen können und die werden dann alle eben auch eingesprochen. Und ja, es ist halt einfach ein Spiel, wo man merkt, dass hier Crunch und ein sehr schnelles Release keine Rolle gespielt hat, sondern dass da Leute mit wirklich Leidenschaft bis ins kleinste Detail arbeiten konnten und das Spiel aufbauen. Und da ist ja wirklich was bei rumgekommen, was ich vielleicht so bei Disco Elysium schon mal erlebt habe jetzt in den letzten Jahren. Also so ein Spiel, wo man wirklich das Gefühl hat, ich kann Entscheidungen treffen, die rollenspielerisch sind und das Spiel geht auf eine Weise darauf ein und jede dieser Entscheidungen führt dazu, dass es weitergeht. Und man kann das Spiel nicht nur im BioWare-Style auf die gute und die böse Art spielen, sondern man kann seine ganz eigenen Brands von gut, böse, wie auch immer, in das Spiel reinbringen, seine eigene Moralität und kann halt ein komplettes Arschloch sein, das aber sozusagen auf dem nominell guten Pfad das Spiel geht oder eben halt eigentlich gute Willen durch böse Lösungen stolpern. Also da gibt es echt viele Ansätze.
Ja, das Spiel ist auch deswegen in aller Munde, weil eben diese verschiedenen Handlungsoptionen zu so unterschiedlichen Lösungswegen führen. Ich meine, natürlich, es gibt Sachen, die sind immer ungefähr gleich, aber auch einfach wie die Personen, auf die man trifft, also die NPCs reagieren, ist schon nach dem, was man spielt, also welche Rasse man ausgesucht hat, welchen Beruf der Charakter hat, das ist unterschiedlich. Dann, wie man sie anspricht, hat auch wieder Einfluss. Und dadurch erlebt einfach jeder das Spiel ganz anders als die nächste Person.
Ja, also es gibt sicherlich Sachen, die meisten irgendwie auf eine Weise mitkriegen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sich für alle irgendwie anders spielt. Und es hat halt, obwohl es feste Orte hat und feste Übergangspunkte, sehr auch emergente Story. Also, dass die Geschichte sich aus den Handlungen der Spielenden entwickelt. Mhm. Und ja, einfach in welcher Reihenfolge man was macht. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es halt auch wirklich immer ein eigenes Spielerlebnis. Also es ist ein Spiel, das sehr gut mit dem Diamanten arbeitet, sozusagen, dass man hat einen festen Punkt, wo man am Anfang reingeht. Und dann gibt es natürlich einen Endpunkt, worauf das Ganze hinausläuft. Und dazwischen, ja, schon, es gibt, man kann auch zwischenzeitlich andere Game Overs haben, aber es gibt schon einen Weg am Ende, wo man hin ist. Und es gibt auch einfach drei Abschnitte, die man in der Regel nacheinander erlebt. Also es gibt schon diese, praktisch die Diamantkette nacheinander, wo man eben, ja, die auseinandergehenden Handlungsmöglichkeiten hat, bis zum Übergangspunkt jeweils. Und die Reihenfolge der Handlung bis zum Übergangspunkt halt auch super unterschiedlich sein kann. Und diese Diamanten sind einfach riesig groß. Also es ist schon ein Spiel, das eben am Ende haben alle eine ähnliche Story erlebt, so vom auf gröbsten Pitch, auf den man sie runterbrechen kann. Mhm. Aber es war auch gleichzeitig ein individuelles Erlebnis und das ist schon, finde ich, ziemlich spannend und irgendwie fühlt es sich gerade präsenter an, als ich das so in meiner aktiven Rollenspielzeit erlebt habe. Also ich kann mich an den letzten D&D-Film erinnern und an die Baldur's Gate 1 und 2 Zeit und so. Vielleicht war in den 80ern mit eben dem großen D&D-Boom und Pool of Radiance und so auch schon mal so ein Boom-Gefühl, aber das hier ist jetzt wirklich weit mehr popkulturell, als ich das so ja zuvor erlebt habe für die Präsenz von speziell D&D als Medium. Oder hast du da einen anderen Eindruck?
Nee, überhaupt nicht. Spätestens seit ich angefangen habe zu spielen, teilweise aber auch schon vorher, gab es einfach keinen... Es gab keine Treffen mit meinen Freunden, wo nicht irgendjemand irgendwann angefangen hat, darüber zu reden. Das fing auch vorher schon an. Also es ist nicht meine Schuld. Es liegt nicht an mir. Dass ich immer damit anfange, das kann auch vorkommen, aber es ist auch einfach, ich komme in eine Gruppe von Freunden rein und es ist eins der großen Themen, über das aktuell gesprochen wird.
Ja, und
das sind nicht alles Rollenspieler und das sind nicht alles D&D-Spieler und das sind auch nicht alles Computerspieler.
Ja, und auch in meinem Internet kommt man nicht drum herum. Also ja. Mein TikTok und mein YouTube sind voll damit.
Ja, also dadurch, dass YouTube bei mir so voll damit war, hat es mich erst überhaupt dazu gebracht, dass ich dem noch eine zweite Chance gegeben habe, weil ich ja erst gesagt habe, ich möchte nicht für 4 Charaktere mindestens die ganzen Regeln lernen, damit ich einen Kampf bestreiten kann. Da habe ich keine Lust drauf. Und das musste ich überwinden. Und das war dadurch, dass ich so viele YouTube-Videos über interessante Gespräche reingespült bekommen habe und Gespräche von anderen mitbekommen habe, die mir begeistert darüber erzählten, wie es bei ihnen gerade in ihrer romantischen Beziehung mit ihrem Charakter läuft, dass ich überhaupt gesagt habe, okay, ich versuch's noch mal. Und ich spiel's jetzt mal selber und gucke, was für mich dabei rauskommt.
Und ich glaube auch einfach, es ist, also dadurch, wie man merkt, man kann mit verschiedensten Leuten darüber reden, bei mir auf der Arbeit war es auch schon Thema. Also es ist irgendwie super präsent. Merkt man auch, es spricht halt Leute außerhalb der sogenannten Core-Gamer an.
Ja.
Also 50 Stunden plus Spielzeit ist abschreckend, aber Leute lassen sich drauf ein. Das können halt Leute sein, die natürlich D&D begeistert sind, prinzipiell. Oder die Computerrollenspiele einfach sehr gern mögen, aber die Story-Gaming-Leute, die halt gut geschriebene Computerspiele besonders schätzen, lassen sich anziehen. Leute glauben halt dem Hype guter Rezensionen. Das Spiel ist auch ziemlich queer, was Inhalte und so angeht und auch die Schaffenden. Und entsprechend ist es auch ein Spiel, wo queere Menschen sich drin sehen, ihren Bezug haben. Du hast erzählt, du spielst es, weil es dich an Dating-Simulatoren erinnert.
Ja, tatsächlich. Mir waren unter anderem Videos eingespielt worden, die es als Dating-Simulator beworben haben. Und das war mitunter, was mich angezogen hat.
Ja, was sind denn deine normalen Genres, was du spielst? Wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, dass wir beide eigentlich nicht die epischen Rollenspieler sind.
Ja, ich spiele auch eher so Dating-Simulatoren, aber die sind oft nicht gut, weil ich selten dafür Geld ausgeben würde. An sich auch eher so Mini-Story-Games und Puzzlespiele ist in erster Linie meins. Also so wie Unpacking, Dorfromantik, Peglin. Jetzt habe ich mir neulich Black and White geholt, das wollte ich demnächst noch spielen. Mhm. So. Und bei dir?
Emergente Story-Spiele mag ich, also was wie Crusader Kings oder Football Manager, wo man halt eben in diesem Fall auf Institutionsebene Entscheidungen trifft und dann durch zufällige Ereignisse entwickelt sich daraus eine Geschichte von eben so, was wäre, wenn bekannten Begebenheiten eben einem historischen Punkt oder der aktuellen Situation des Weltfußball entwickelt sich eben seine eigene Geschichte. Ich mag auch Spiele mit einer geplanten Story, also was wie Kentucky Road Zero oder dieser ganze Hipster-Mädchen, Kosmos, Life is Strange, Oxenfree, Night in the Woods. So, das ist eine Art von Spiel, die ich sehr zu schätzen weiß. Am meisten Spielzeit habe ich wahrscheinlich auf Magic Arena, also einfach der digitalen Umsetzung von Magic the Gathering oder Football Manager. Ich weiß nicht, was so Lebensspielzeit am meisten genommen, aber das sind halt auch Spiele, die ich halt für eine kurze Zeit so betreibe, wo ich halt eben die halbe Stunde, die ich Lust habe, an einem Tag Computer zu spielen, an einem normalen Tag mit verbringen kann und dann sozusagen eine sinnvolle Einheit an Story oder eben Herausforderung bekommen habe. Aber ja, wo du halt die Puzzlespiele erwähnst, Baldur's Gate lässt sich halt auch wie ein Physikpuzzle spielen, wenn man es will.
Ja.
Halt sowas, das ist halt die Regelinteraktion von D&D, aber halt auch eben die Physikinteraktion in der Welt funktionieren, sodass man halt eben, wenn man auf großer Höhe auf Leute raufspringt, macht ihnen das Schaden. Und oder wenn man Sachen auf sie drauf wirft und man kann Leute Abgründe schubsen oder halt, wir hatten heute drüber gesprochen, wenn man halt einen Heiltrank in eine brennende Fläche wirft, dann verdampft der, aber der Dampf, der dann aufsteigt, hat auch Heilqualitäten und all solche Nischen kann man da halt herausfinden. Also es hat schon auch diese Art von Herausforderung oder von kreativen Möglichkeiten. Das schätze ich halt an dem Spiel auch sehr, dass man eben nicht nur in der Gestaltung seines Charakters kreativ sein kann, sondern auch in den Lösungsansätzen.
Man kann auch, wenn man einen Charakter selber führt, und man kann manchmal auch NPCs kurzzeitig führen, man kann die auch in den Abgrund springen lassen und dann sterben die auch.
Ja.
Das kann auch sehr hilfreich sein.
Weil man sie loswerden muss gerade.
Ja. Ja.
Ja. Be gone. Ja, das ist
ich glaube, so kann man auch manche Gegenstände loswerden, die man sonst schwierig loswerden kann. Muss man vorsichtig mit sein.
Möglich. Es gibt Gegenstände, die, wenn man Abgrund wirft, ein eigenes Game Over mit eigenem Screen erzeugen.
Ja.
Aber ja, man kann, also das Spiel ist auch zum Rumprobieren einlädt.
Ja. Ich bin da gar nicht so zu Hause. Ich erfahre das dann oft von irgendwelchen anderen Leuten und probiere das dann eventuell nach, wenn es mir gerade hilft.
Ja, mein erster Durchlauf war sehr physikpuzzelmäßig. Also ich habe Leute mit Knüppeln gemobbt und in Abgründe gestoßen die ganze Zeit. Hat auch Spaß gemacht. Und mein zweiter Durchlauf ist jetzt rollenspieligerer.
Ja, ich habe einen Dating-Simulator gespielt. Und dann plötzlich war ich in der Story drin. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Ja, mein Dating hat im dritten von drei Akten angefangen.
Ja, meins in der zweiten Longrest.
Genau. Also man hat halt immer so Lagersequenzen, wo man zurückkehrt und dann mit seinen Charakteren rumhängt und mit denen redet.
Also wenn man heilen muss und seine Fähigkeiten zurückerwerben möchte, weil Zauber kann man nicht endlos, da muss man irgendwann rasten. Und wenn man so eine lange Rast einlegt, dann wird quasi eine Nacht durchgespielt. Und da passieren auch öfter mal Dinge. Und ich habe das irgendwie geschnellchartet und die Hälfte der Sachen, die am Anfang eigentlich in diesem Longrest passieren würden, übersprungen. Weil ich keine gemacht habe.
Ja, ja. Das mag sein. Also es ist eine Frage, wenn man die einlegt. Das hängt also je nachdem, wie viele Ressourcen man auch verbraucht, ob man sie nutzen will. Aber
ja, genau, das ist alles dann wieder sehr individuell, wie man die benutzt und ob man sich die aufspart, ob man viele macht. Und alles davon verändert auch wieder ein wenig die Story.
Genau. Auf jeden Fall, das ganze Spiel insgesamt ist es auch im Wesentlichen angenehm. Und es fühlt sich an, als wäre nicht nur D&D jetzt Mainstream, sondern halt auch Rollenspiel, wie wir halt drüber reden, halt als ein queer-offenes, durchaus auch kinky und diverses Hobby. Und es verbreitet halt von D&D dieses Bild, als wäre das halt die Welt.
Ja.
Und Sexualität und Romantik spielen eine große Rolle in dem Spiel. Es wird schon sehr darauf geachtet, dass Charakter attraktiv sind und man das auch zum Ausdruck bringen kann im Spiel, wenn man Charakter attraktiv findet. Und das ist auf jeden Fall. Also man kann selbst Dämonen sagen, dass man sie attraktiv findet. Und es kann was draus werden. Also es ist halt, also das ist das Level von Spiel. Also viele sagen, das ist halt auch eben der Buy Panic oder Disaster Buy Simulator ist, weil die Figuren sind alle bi angelegt, mit denen man im Camp unterwegs ist. Also die NPC, mit denen man rumreist, kann man alle daten, egal in welcher Konstellation.
Ja.
Ja, und irgendwie ist es manchmal, du hast es schon gesagt, Dating-Simulator-mäßig, ist es schon sehr Story-Game-ig irgendwie. Es fühlt sich nicht immer an wie D&D der 70er und 80er Jahre. Also ich habe es in den 70er und 80er Jahren nicht gespielt, aber sowas von dem, was man vermittelt bekommt, es fühlt sich nicht so an, sondern halt eher wie eben ein moderneres, erwachseneres Bild.
Ja, es fühlt sich nicht an wie das Bodenplan D&D, wo jede Session ein Dungeon ist.
Ja.
Die gibt's auch. Aber die sind ein bisschen weniger bodenplanig und es ist alles ein bisschen mehr Story-getrieben.
Ja, und der Erfolg von Baldur's Gate fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Bestätigung von dem, was wir euch in den letzten Jahren so erzählt haben. Dass das halt auf einer ganz großen Ebene funktionieren kann und kulturell verfangen. Also es ist halt nicht nur, ja, es gibt hier die drei Sexperversen, die wollen Rollenspiel verderben, sondern die Leute sind schon horny.
Ja, der Satz, der auf einer Party von einem NPC geäußert wird, there are a lot of 30 people here, fühlte sich für mich auch sehr wie ein Fourth Wall Break an.
Ja, aber auch nicht.
Auch nicht.
Es sind so, weil sie so geschrieben wurden.
Ja, es ist sowohl in-game als auch out-game passt der Satz sehr gut.
Ja, aber stellen wir uns das einfach vor, Leute haben ihre erste Berührung mit dem Konzept D&D, Pen and Paper und ist es sehr in Bezug zu Pen and Paper. Also sie verbergen nicht, dass das im Hintergrund ist. Sie machen Mechaniken wie Zufälle offenbar ähnlich wie das zum Beispiel bei Disco Elysium auch schon gewesen ist, in dem Würfel im Bild auftauchen. Man klicken muss, um zu würfeln und dann wird der Mindestwurf gezeigt. Das heißt, sie bauen diese Spannung von den 20 Würfen halt auch in dieses Spiel ein, das super funktioniert. Und so dieser Bezug ist die ganze Zeit da.
Mhm. Und wenn im Hintergrund gewürfelt wird, kommt auch das Würfelgeräusch.
Genau.
Im Hintergrund, dass man mitbekommt, dass gerade Zufälle Dinge ausgewürfelt werden. Auch wenn man eventuell das Ergebnis nur sieht und nicht mitgeteilt bekommt.
Ja, und ich glaube, Leute, die damit anfangen, kriegen den Eindruck, dass Rollenspiel queer, sexy und kinky sein kann. Und das ist ein Ansatz, bei dem man damit rechnen muss, dass Leute den jetzt an speziell D&D und das Hobby haben. Und es gibt sicherlich Nischen, die das erfüllen können. Also ihr könnt bei uns im Archiv sehr viele Tipps hören darüber, wie man das umsetzen kann und wo da die Überschneidungen sind. Aber so geschrieben und in der Szene ist es, glaube ich, selten dem Maße präsent.
Ja. Yeah.
Wie das bei Baldur's Gate ist, zumindest nicht in der, ich sag mal, mainstreamigen D&D-traditionelle Spiele-Szene.
Ja, also gerade D&D, das System, kann auch vieles von dem, was in Baldur's Gate eben so besonders ist, gar nicht abbilden. Also die ganzen Beziehungen zwischen den Personen sind da gar nicht im System enthalten. So, die Regeln bilden Kampf und Zauberei und auch die kreativen Einsatzmöglichkeiten ab von magischen Fähigkeiten und den ganzen physikalischen Dingen und so.
Ja, genau. Das Physikpuzzle, mit dem ich arbeite, sind die D&D-Regeln.
Genau. Und das setzt Baldur's Gate sehr nah an D&D 5 an. Das ist schon sehr nah. Aber die Sachen wie Romanzen zwischen Charakteren und NPC, Beziehungen generell zwischen den Spielenden und zwischen den Charakteren, da bietet D&D eigentlich gar keine Hilfe für.
Nee, der Dungeon Master's Guide hat da jetzt nicht die großen Ratschläge für. Beziehungen werden selten mechanisch abgehandelt und D&D ist halt auch so eine absolute Parallelwelt zu anderen Rollenspielen oft. Also in D&D wird ist oft suggeriert, dass D&D alles könnte. Und das eine Rollenspielsystem selbst man bräuchte oder eben, es möchte synonym mit Rollenspiel verwendet werden, was halt natürlich von den D&D-Herstellenden ein kluger Marketing-Schachzug ist, die Konkurrenz gar nicht anzuerkennen als existent. Aber dennoch ist es halt nur ein Teil der Rollenspielszene und es ist auch nur ein Teil vom Design-Space-Rollenspiel, der existiert und vielleicht nicht der dasselbe Gefühl automatisch vermittelt. Und ich sehe halt aber auch, warum Larian Studios die begleitende NPC so in den Mittelpunkt gestellt hat, weil die Beziehungen zwischen den Partymitgliedern, würde ich schon sagen, sind der Fruitful Void von D&D. Soll ich kurz erklären als Konzept?
Ja, bitte.
Genau, das Fruitful Void ist meines Wissens nach von Vincent Baker ein geprägter Begriff, der eben beschreibt, dass im Spieldesign von Rollenspielen manchmal Bereiche sind, die nicht von den Regeln abgedeckt werden, aber zentral für die Thematik sind. Also sozusagen, wo die Spielenden hingetrieben werden, das mit ihrem eigenen Spiel zu füllen oder sich damit zu beschäftigen, gerade weil es nicht in Regeln gefasst ist. Und die Dynamik zwischen den Partymitgliedern ist, glaube ich, das, was D&D am Ende für sehr viele Leute total prägt, was auch in den großen Let's Plays halt am Ende das ist, was viel der Spannung ausmacht.
Ja, was die Leute begeistert, was die Leute anzieht eben, dass es nicht ist, da sitzen 5 Leute und würfeln die ganze Zeit nur aus, wie sie kämpfen, sondern es sind eben die Beziehungen zwischen den Charakteren, die gespielt werden und die Identifikation möglich machen und die emotionale Bindung möglich machen.
Genau, aber das ist halt eben der Fruitful Void von D&D-Design. Und der ist sehr fruitful, da können Leute machen da sehr, sehr viel in diesem Raum. Aber es gibt eben auch andere Spiele, für die das eben nicht so ein Ding ist, das man selber füllen muss, sondern wo es zentral für das Spiel ist. Und wenn man jetzt halt D&D spielt, mit der Erwartung, ist es wie Baldur's Gate, dann gibt es eben keine Garantie, dass diese Themen wie eben ja, Sexualität, Beziehung, Kink oder auch einfach die Freundschaft zwischen Gruppenmitgliedern auf die Weise zentral sind, wie man es gewohnt ist, gerade wenn man eben jetzt neu in eine Gruppe reinkommt und sozusagen die eine Person ist, die frisch zum Hobby gekommen ist.
Ja.
Und ja, es gibt auch keine Garantie, dass andere mit den Themen sich schon beschäftigt haben und umgehen können oder wollen.
Ja, denn es gibt halt Gruppen, die das größtenteils auslassen, die auf andere Weise spielen, was ja auch völlig okay ist.
Mhm.
Es gibt ja keinen besser oder schlechter. Es ist nur eine Sache von, welche Erwartungen hat man und passt das zu der Gruppe, zu der man stößt oder zu der Gruppe, die man neu bildet.
Genau, und der Fruitful Void wird von verschiedenen Leuten verschieden gefüllt.
Genau.
Wenn du jetzt super taktisch oder oldschoolig spielst und sagst, mein Charakter ist mein Avatar in der Welt. Das ist auch eine Art, diesen Fruitful Void zu füllen, dass du sagst,
mhm,
okay, das ist ein Raum, wo ich drin bin als Spieler und ich werde nicht gezwungen, mehr zu Rollen spielen, als das Spiel mir jetzt sozusagen in Interaktion mit NPC aufdrängt. Ich kann sozusagen so handeln, wie ich meinen Charakter für angebracht halte.
Ja.
Und das ist auch eine legitime Art, diesen Fruitful Void zu füllen. Also ist auch das eine Inspiration, dass es eben die Möglichkeit für Avatare lässt. Und im Gegensatz zu Charakteren, die man ausfüllt oder bespielt. Und das ist dennoch eben ein Clash in Erwartungen, wenn man da reingeht. Und genauso kann man eben halt auch Baldur's Gate also mit seinem Charakter komplett als Avatar spielen. Aber man wird halt trotzdem die ganze Zeit mit Charakterinteraktionen konfrontiert werden, weil es eben Teil der Spielmechaniken ist.
Ja.
Und ja, wer sich über die Jahre unsere Kommentare angesehen hat, weiß, dass Romantik und Sex im Rollenspiel noch immer kontroverse Themen sind für viele Leute.
Mhm.
Als wäre das was, das gehört nicht dazu, auf keinen Fall. Und
sexualisiert nicht unser schönes Hobby.
Larian hat jetzt halt unser schönes Hobby sexualisiert und es hat auch funktioniert. So, das ist
ja, seltsamerweise wollen das ganz viele so. Also natürlich, für manche ist es eben die Sexualisierung, die gut funktioniert. Für andere ist es einfach die Abbildung von realistischen Beziehungen zwischen Personen.
Ich bin jetzt halt auch als eher Grey Ace Person nicht die ganze Zeit das Hearst-Content für meine Spiele her, aber ich finde es gut, wenn man romantische Beziehungen da aufbauen kann oder auch Freundschaften und die und es sich anfühlt, als wäre das eine echte Beziehung in diesem NSC-Rahmen.
Ja, weil das ist es, glaube ich, auch, was sehr gut gelungen ist, dass die NPC sich alle wie Personen anfühlen.
Ja, und auch alle auf ihre Art interessant sind. Sie sind nicht immer sympathisch für alle Leute in jeder Konstellation, aber sie sind alle interessant.
Ja.
Ja, aber auch eben so tiefe emotionales Spiel ist nicht für alle Leute, die D&D spielen, ein zentrales Thema, das automatisch da ist.
Ja.
Und es gibt halt Spiele, die mit Beziehungen zum Beispiel mechanisch abbilden. Und da kann man sich zum Beispiel bedienen, wenn man D&D spielen möchte, aber mehr Baldur's Gate.
Und nicht so richtig plan hat, wie das geht, haben wir jetzt ganz viele Tipps.
Genau, oder zumindest Sachen, die ihr euch angucken könnt als Inspiration. Also Powered by the Apocalypse ist halt eine große Spiel-Engine-Familie sozusagen. Apocalypse World ist das erste, das hat History als Mechanik sozusagen, wie stark die Verbindung der Figuren miteinander ist. Und History kann man halt gegen und für einander benutzen und eben ist dann ein Bonus auf Würfel, wenn man für oder gegen eine Person würfelt und ihre Geschichte mit einbringt. Das wird auch bei vielen anderen Powered by the Apocalypse-Spielen reingebracht. Bei Dungeon World tatsächlich relativ wenig, was die D&D-Adaption ist im Grunde. Aber zum Beispiel in Monster Hearts hat man Strings, also Fäden, an denen man ziehen kann, um Leute zu manipulieren miteinander.
Genau, und das sind im Prinzip die Fäden der Beziehung, die zwischen den Leuten herrscht.
Genau, und das wird ja durchaus ins Spiel eingebracht, schon von Anfang an, indem es Fragen gibt, die zur Mechanik der Charakterschaffung gehören, dass man Fragen über die Beziehung zueinander beantwortet.
Mhm. So dass man, wenn man das Spiel beginnt, nachdem man den Charakter gebaut hat, zu Beginn des Spiels, ist schon klar, in welcher Beziehung die Charaktere zueinander stehen, die man spielt.
Ja.
Und zum Teil auch zu den NPCs, die mitgebaut werden.
Ja, dann gibt es mit Fate ein Spiel, wo man im Grunde Tags hat. Und wenn man diese Tags benutzt, kriegt man Vorteile auf seine Würfe. Oder wenn man sich Tags zum Nachteil einsetzt, kriegt man halt eine Bonuswährung, ähnlich wie Inspiration bei D&D verwendet wird, dass man halt Sachen neu würfeln darf. Und da gibt es Aspekte für Beziehungen. Also man kann seiner Beziehung einen Namen geben und dann ist dieser Aspekt zwischen diesen Charakteren, sie können sie ihn halt benutzen, wenn der für ihre Handlung Vor- oder Nachteile bringt. Und das ist auch eine elegante Art, wie man sowas abbilden kann. Und jetzt sehr weit weg von D&D, aber es gibt mit Fiasco ein Spiel, bei dem die Charaktererschaffung so gestaltet wird, dass man erst die Beziehung zwischen den Figuren festlegt und dann die Figuren in diese Beziehung hineinbaut. Also man weiß, diese Figuren sind Bruder und Schwester und sie wollen beide einen Goldschatz heben und dann baut man die Figuren.
Mhm. Ist ja auch ein sehr unterhaltsames Spiel. Auch daraus kann man was lernen für sein Rollenspiel, denn wenn man seine Gruppe erstellen möchte, neu erstellen möchte,
ja,
und möchte, dass sie viel interagieren, kann man natürlich auch damit beginnen zu sagen, okay, ihr habt alle schon Verbindungen und wir beginnen damit zuerst, bevor ihr eure Charaktere erstellt.
Ja, oder für einen One-Shot kann man auch sagen, hey, ich habe hier folgende Beziehung verbunden und hier könnt ihr eure Charakter reinsloggen.
Mhm.
Dass man so ein Beziehungsnetz aufbaut und sagt, der Ranger ist jetzt der Schulfreund von dem und hasst den. Also solche ja. Sachen lassen sich machen. Ja, aber natürlich, Fiasco ist ein Comedy-Spiel ohne Spielleitung. Das ist was anderes als D&D. Wobei man ein Fiasco in einem D&D-Camp würde man mit diesem NSC auch perfekt spielen können. Das ist halt
auf
auch,
jeden Fall, 100%.
Das Level an Energie von Charakteren, die halt auf Fiasco bringen. Die alle bringen Drama mit und
ja.
haben große Persönlichkeiten. Bei etwas zurückgenommen, aber auch in Beziehungsfragen, wäre Firebrands. Das ist ein Spiel, das im Grunde auch spielerlos ist und ja, das Spiel auf Miniszenen runterbricht. Also, dass halt eben verschiedene Bereiche des Spiels, verschiedene Momente, unterschiedliche Mechaniken haben, die halt an der Szene hängen. Und da wäre jetzt natürlich für Baldur's Gate die Long Rest, also die Zeit im Lager gemeinsam, eine der möglichen Minispiele, die man spielen kann. Mhm. Und der Kampf ist ein anderes Minispiel, die haben halt jeweils eigene Regeln. Also es ist halt etwas, was bei D&D auch schon passiert. Und bei Firebrands hängen halt oft Fragen an diesen Momenten dran. Und die Charaktererschaffung läuft auch oft über Fragen, wo man Beziehungen zueinander etabliert. Ein deutschsprachig erhältliches Beispiel wäre da Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen. Bietet auch Queerness und Drama und so etwas, aber spielt in einem Mädchenpensionat der 50er Jahre, also nicht klassisch D&D.
Nicht ganz klassisch. Ja, viele Spiele haben vielleicht nicht so eine Kernmechanik auf den Beziehungen, aber geben zumindest Hinweise, wie der Umgang mit den Spielenden miteinander in einen bestimmten Ton gebracht werden kann, wie man eine bestimmte Stimmung schaffen kann und wie so Beziehungen aufgebaut werden können. Zum Beispiel in Golden Sky Stories gab es da, glaube ich, ein ganzes Kapitel für, wie man es schafft, den Ton des Spiels hinzukriegen für alle Beteiligten.
Ja, das soll halt so ein cozy Ghibli-Style-Spiel sein, mit eben ja auch einigen Erwartungen, die man in Rollenspiel sonst hat, die rausgenommen werden, wie eben Kampf und bestimmte Arten von Konflikten.
Mhm.
Und genauso Powered by the Apocalypse, um da nochmal zurückzugreifen, gibt es in Spielleitungen ja auch Dinge an die Hand, wie der Ton des Spiels sein soll.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch, also das ist nicht weniger Mechanik und das ist halt nicht weniger Teil des Spiels, solche Hinweise ganz, ganz konkret zu haben, zu sagen, wir wollen diesen Ton, die Leute sollen auf diese Weise und sprich es so an und behandle NPC so. Also sowas wie, jeder NPC ist queer und datebar. Ist ein anderer Ansatz als NPC sind Werkzeuge und dafür da die Spiele sie benutzen. Weil wenn man die Werkzeuge gibt es auch in Baldur's Gate, man kann halt auch sozusagen generische NPC rekrutieren für spezielle Aufgaben, wenn man mal welche braucht.
Ja.
Und es ist direkt ein ganz anderer Vibe.
Vergesse ich immer, mache ich nie.
Nee, habe ich auch nie gemacht. So. Also ich weiß, also ich habe es einmal probiert, um die Mechanik zu testen.
Ja, ja. Und dann wieder vergessen und ist in den Hintergrund gerückt, weil an sich möchte man mit seinen Freunden vor den Gefahren stehen und nicht mit irgendwelchen angehörten Leuten.
Genau, das ist halt tatsächlich Werkzeug, wenn man so sagt, ich brauche irgendwas, eine spezielle Klasse, einen speziellen Zauber, damit der auf mich gewirkt wird.
Mhm.
Und ich habe keine Lust, einen anderen Charakter neu zu steigern, um ihn danach wieder so zu steigern, wie ich ihn vorher eigentlich haben wollte, damit er so einen Zauber kann. Dann hole ich, hol ich mir einen NPC in der richtigen Klasse sowas. Das wäre halt eine Option.
Aber ja, ich nutze es auch wenig, aber man kann damit auch ganz viel Blödsinn anstellen.
Ja, was auch Teil von der Baldur's Gate-Beziehung ist, ist untereinander Geheimnisse auszutauschen und so. Und damit auch durchaus Macht übereinander zu gewinnen bis zu einem gewissen Grad, aber zumindest auch Vertrauen. Und da gibt es auch Spiele, die das mechanisieren. Also A Dirty World ist halt ein Noir-Spiel, wo die Geheimnisse als Waffen untereinander verwendet werden können. Eleanor ist ein Spiel über Hofdamen im Mittelalter. Da sind die Geheimnisse eher dazu da, um näher aneinander zu rücken und die Freundschaft zu verstärken. Bei beiden ist die Mechanik sozusagen, Geheimnisse auch so semi-geheim aufgeschrieben oder so unter den Spielenden zu verteilen und dann was Gemeinsames zu haben.
Mm. Mein erster Run war auch ein großer Teil an Machtspielchen unterhalb der Charaktere. Also auch, ich habe einen politischen Dating-Simulator mit Machtspielchen gespielt.
Ja, ich habe Leute mit Knüppeln geschlagen.
Aber das beides ist in dem Spiel sehr gut möglich. Ja. Es ist wie beim ansonsten Rollenspiel, beides ist sehr gut möglich. Man muss es nur passend einbringen.
Und die NSC entwickeln sich halt auch damit, was man als Spielende macht. Also zeige ich die Reaktion, verwandeln die sich auch mit und wachsen mit einem. Und meine sind halt relativ gewalttätig gewachsen. Und die relativ direkt, man mocht mich nicht. Das ist halt auch.
Ja, meine haben irgendwann Gewalt größtenteils abgelehnt, möchte ich da mal anmerken.
Ja, genau. Das deswegen Wiederspielwert. Aber ja, die Charakter halt attraktiv zu machen, ist zwar sehr beliebt bei D&D, und sich Gedanken darüber zu machen, aber es ist auch kein inhärenter Teil von D&D. Es gibt nirgendwo eine Frage wie, was macht dein Charakter attraktiv? Während bei Fräulein Bernburg zum Beispiel die Eigenschaften, die man für seine Charakter aussucht, die attraktiven Eigenschaften sind. Und das kann halt natürlich sowas wie hübsch sein oder fleißig, aber es kann auch einschüchternd sein.
Ja.
Und dann sucht man sich, dann muss man halt eben sagen, wie spiele ich das attraktiv? Es ist nicht nur, dass ich bin einschüchternd, sondern ich bin attraktiv einschüchternd. Und es kommt mir vor, als hätte Larian sich diese Frage bei ihren Charakteren auch, also bei den allermeisten Charakteren gestellt, so, okay, wie ist das attraktiv?
Ich glaube vor allem, dass Larian auch sich sehr die Frage gestellt hat, wie ist dieses einschüchternd an dieser Stelle attraktiv? Die Frage wurde ich auch, glaube ich, sehr oft gestellt.
Also es kommt manchmal vor, weil du eben halt auch unfreundliche Charakter triffst. Ja. Und ich glaube, es ist halt, die haben was Wichtiges erkannt, diese Interaktion der Gruppe untereinander. Mhm. Und die Energie mit einem D&D-Tisch zu nehmen, ist auf jeden Fall spannend, aber eben auch nicht komplett ohne Hindernisse. Und es gibt Spielsysteme, die speziell das Zwischenmenschliche mehr anreizen. Und man kann es halt natürlich eben sagen, wir machen für unser D&D mehr davon, bauen mehr ein, wir stellen Fragen in die Richtung, wir überlegen uns, wie wir attraktiv sind, aber das ist eben was, was man zusätzlich leisten muss, um, ja, wenn man jetzt mit der Einsteigerbox die Drachen der Sturmwrackinsel anfängt, steht da halt nicht drin, wie horny die Leute alle sind.
Oder was an ihnen attraktiv ist.
Genau, du kriegst nicht die Beschreibung, was ist in so einer Person attraktiv meistens. Manchmal durch Zufall fällt was raus, aber ja, das ist der Spielleitung überlassen.
Ja, und das ist nicht unbedingt einfach. Also.
Nee. Das ist eine Leistung, dass es auch für ein Computerspiel gelingt. Also, das ist auch. Ja. Auch da ist das kein Selbstläufer.
Genau, denn man muss ja sagen, es gibt ja durchaus auch andere Computerspiele, die Ähnliches versucht haben.
Ja.
Also, dass Charaktere attraktiv sein sollen und dergleichen. Und es gibt auch welche, denen das schon sehr gut gelungen ist. Aber nur weil es versucht wird, heißt es nicht, dass es auch für eine große Masse an Leuten gut funktioniert.
Ja.
Also, und ich glaube, das gehört hiermit zum Erfolg, dass es eben bei so vielen Leuten so gut ankommt und sie Personen finden im Spiel, mit denen sie sich identifizieren können oder mit denen sie eine Bindung eingehen können.
Ja, es gibt halt mehr als eine Person, auf die das zutrifft. Also jetzt, Life is Strange zum Beispiel hat ja im Wesentlichen eine zentrale Love Interest. Und die attraktiv zu gestalten, war schon sehr wichtig für das Spiel. Irgendwie Sympathien auf diese Person aufbringen kann, davon sieht das Spiel auch nicht. Mhm. Also auf der emotionalen Ebene. Und für Baldur's Gate 3 mussten sie im Grunde mehrere Partys von Charakteren bauen, die alle auf diese Weise funktionieren können.
Ja.
Also auch nicht alle für alle, aber schon eben für den Wiederspielwert alle für mehrere.
Ja. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber der und der Charakter, für wen kann der denn bitte attraktiv sein? Ich verspreche, es gibt viele Leute.
Ja. Alle von denen haben Fans.
Ja.
Und das Spiel, ich weiß nicht, ist, ob das jetzt der Moment ist, wo wir Mainstream sind mit unserer Meinung und sozusagen die Thread-Gamer sind Nische plötzlich. Oder ob sich dann halt doch am Ende für das Pen and Paper wenig ändert. Aber es fühlt sich schon so ein wie Moment an von Sex kommt in die Nerdbubble. Also es ist halt weniger skandalös als die ersten Sexszenen in jetzt Mass Effect in den 2000er Jahren zum Beispiel, wo das wie ein Skandal behandelt wurde, sondern es ist halt einfach hier, das ist ein sehr gutes Spiel. Und im Spiel gibt's Kink, da gibt's Polyamorie, es gibt Sexszenen.
Mit Nacktheit.
Genau. Du kannst dir die Genitalien für deinen Charakter aussuchen. Am Ende ist das nicht, worauf das Spiel komplett runtergebrochen wird. Es ist halt nicht das Sexspiel.
Ach so.
Nee, also das, also es ist.
Ja, es ist tatsächlich, es war einfach ein, ich hab ja angefangen mit, ich möchte die Charaktere kennenlernen. Ja. Und es hat mich sehr schnell eingefangen von, ich möchte nicht nur die Charaktere kennenlernen, ich möchte mit diesen Charakteren gemeinsam diese Story spielen.
Ja.
Und das ist halt das Besondere. Selbst wenn man aus dem Blickwinkel anfängt, ist es das Spiel um diese Story mit dieser Mechanik.
Genau. Und ja, wir kommen jetzt nicht umhin, ein bisschen zu spoilern, wenn wir darüber sprechen, was im Spiel halt so vorkommt. An Romanzen, an Kink und so. Wir versuchen ja jetzt nicht, euch storyrelevante Inhalte zu geben, sondern mehr Beispiele von, das kann man hier erleben.
Mhm.
Und Sachen, die man bei The Witcher so auch schon gesehen hat, in Bordellen wird auch Kink angeboten und offen drüber geredet. Klar. Aber es gibt auch noch viele Charakter, bei denen in der Beziehung so ein bisschen eine DS-Ebene mitschwingt. Oder die einfach BDSM-ige Anspielungen machen. Und man kann eben auch das durchaus zur Ausübung bringen. Also jetzt, es gibt nicht allzu viele Sessions, die man so durchklickt, aber mindestens eine, die man finden kann.
Ja, genau. Und das ist auch eine große Besonderheit, würde ich sagen. Im Spiel fühlt sich Sexualität sehr nach Konsent ist wichtig an.
Das ist ja auch eins der Themen des Spiels. Es geht ja
genau, es geht im Spiel um Konsent.
Und um körperliche Autonomie.
Ja, und deswegen, selbst wenn man mit Charakteren in einer ernsthaften romantischen Beziehung ist, wenn man diesen Charakter küssen möchte, ist das eine Frage, ob man einen Kuss bekommt. Und man fragt immer nach Konsent für alle Handlungen. Und es gibt auch Angebote für Kink-Dinge, auch da wird danach gefragt, ob man das möchte und ob man das ausprobieren möchte. Und man kann ja oder nein sagen.
Oder zumindest hat man als Spielende immer die Wahl, sich darauf einzulassen. Es gibt Szenen, wo halt der Konsent nicht explizit gefragt wird, sondern es sich so entwickelt. Aber du kannst als spielende Person halt immer rausgehen und das nicht sexy sehen.
In meinem konnte mein Charakter auch immer entscheiden.
Du kannst es entscheiden, wie du es framest für dich. Also nehme ich das gerade als sexy an oder ist das halt gerade eigentlich eine nervige Bedrohungssituation für mich oder so? Es ist halt, dass manchmal zum Beispiel irgendwie eine Geraufe anfängt und dann kann sich das in sexy entwickeln.
Ja.
Es kann auf der Charakterebene Dynamik sein, die sich entwickelt, aber auf der spielenden Ebene hast du immer die Möglichkeit, das zu tun oder nicht.
Ja.
Das spielt schon sehr auf. Die Figuren sind auch konsentbewusst Wert legt.
Genau, genau.
Ja, das Ganze geht halt auch ein bisschen ins Absurde rein. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man mit einem in einen Bär verwandelten Druiden was haben kann, die halt auch vom, sozusagen als Werbung fürs Spiel ein bisschen geleakt wurde, relativ früh. Und ich glaube, sicherlich den Ruf des Spiels eher positiv beigetragen hat.
Ja, dass man sehr viele Möglichkeiten hat, seine Sexualität auszuleben, hat das Spiel schon durchaus aktiv beworben.
Und auch nicht halt super ernsthaft. Und
ja,
das ist hier eine ernste Sache, wie wir das Charakter Sex haben. Es ist alles sehr getragen und mit lebenslanger Romantik verbunden automatisch, sondern Charakter können einfach Sex haben.
Ja. Das ist je nach Charakter, also je nach NPC.
Ja.
Denn manche sind sehr romantisch getrieben und sind da sehr auf eine feste Beziehung aus. Andere, mit denen kann man einfach mal Sex haben, ohne
unterschiedlich casual drauf.
Ja, ja, genau.
Und ja, Polyamorie ist möglich. Also bei Sexszenen, das Höchste, was du bisher mitgekommen hast, sind 5 Personen, oder?
Mhm.
Ja. Also bis zu 5 Personen sind auf jeden Fall drin.
Gleichzeitig.
Ja, genau.
Eine Orgie mit bis zu 5 Personen ist möglich.
Genau, und man kann auch halt mehrere PartnerInnen daten. Also es ist auch möglich, eben eine polyamore Beziehung zu führen. Man kann auch Beziehungen wieder beenden. Also man ist nicht sozusagen gefangen in der Beziehung mit dem Charakter, wenn man einmal sich da reingespielt hat, sondern man kann sich auch wieder voneinander entfernen. Das kann sich auch so entwickeln.
Genau, auch der Charakter kann sich von der gespielten Person trennen. Also es kann auch passieren, dass man das Herz gebrochen bekommt, wenn man sich dem Partner gegenüber nicht gut verhält.
Ja, oder einfach sehr unterschiedliche Prioritäten hat im Leben.
Ja.
Und ja, man kann halt natürlich Sexszenen auch irgendwie in Questen oder sowas bekommen, dass sie halt einfach als Ergebnis von Handlungen passieren. Und ja, ich sehe es halt eher als, das ist ein Teil des Spiels, der Spaß machen soll.
Mhm.
Und das Drama ist in den Beziehungen und in den Erlebnissen der Figuren.
Ja.
Und ja, vieles davon erlebt man jetzt hier auch nicht das erste Mal. Also hier Genitalien mit Jiggle Physics hatte Cyberpunk 2077 auch schon. Und Sexszenen, wie gesagt, in Witcher hatte ich schon erwähnt.
In Witcher, in Mass Effect, auch Beziehungen mit Charakteren in Mass Effect, die auf tiefer Ebene sind.
Ja, und auch in den alten Baldur's Gates konnte man natürlich solche Momente haben, genau wie Fallout. Also es gibt es schon irgendwie, aber in Bezug auf zu dieser eher sexlosen Dungeons & Dragons Ästhetik ist es, glaube ich, was Neues. Oder die Qualität ist eine andere.
Ja, und auch die Verbindung irgendwie, dass die Companions, aber auch die sonstigen NPC sich wie sehr tiefe Figuren anfühlen, zu denen man intensive Beziehungen aufbaut. Plus man hat die Einbindung von Sexualität, die Einbindung von Queerness, die Einbindung von Kink, dass das alles so zusammenkommt in dieser Ästhetik von D&D.
Ja, es wirkt organisch und es wirkt halt, ja, wie sowas, das war immer schon da. Aber es ist halt auch nicht diese edgelordige Oldschool-Rollenspiel-Ästhetik mit wir brechen hier Tabus oder sowas, sondern ja, natürlich ist es augenzwinkernd und lustig, dass man einen Bärsex haben kann. Aber das ist halt nicht, wie alles davon ist. Und ja, es ist am Ende, glaube ich, das schon irgendwie eine Möglichkeit, das im Mainstream einzubringen und auch die Aspekte, die zum Beispiel eben in Dating-Simulatoren gut funktionieren, mit einem modernen Rollenspiel zu verbinden.
Ja.
Die Beziehung zu den Figuren prägt halt total die jeweiligen Läufe, die man im Spiel hat. Also jedes neue Spiel gibt auch die Möglichkeit, eben die Beziehungen anders zu führen und dadurch ein anderes Erlebnis zu haben. Und wenn man über das Spiel sich unterhält, dann sind die Romanzen oft eins der Themen, die kommen halt, wie die Personen halt jetzt jeweils in der Romanze sind mit den Figuren.
Ja. Und selbst da gibt es einfach große Unterschiede zwischen dem, wie die Leute es erleben und nicht nur im persönlichen Erleben der Spielenden, sondern auch tatsächlich in dem, was passiert, dadurch, wie sich die Personen verhalten haben. Deswegen, du hattest die jetzt erst Romanze im dritten Akt angefangen. Bei mir war es super früh.
Ja, aber ich habe den Charakter, mit dem ich die Romanze angefangen habe, auch erst im zweiten Akt aufgesammelt. Also insofern.
Aber so unterschiedlich kann es halt auch an verschiedenen Stellen sein. Also man kann auch mit anderen Charakteren Romanzen deutlich später anfangen.
Ja.
Man kann es auch komplett weglassen. Man ist nicht gezwungen, eine Romanze zu spielen.
Genau. Also es kann auch dazu führen, dass man sozusagen, wenn man jetzt ein Multiplayer-Spiel eine Romanze angefangen hat und dann aber mit der Person nicht weiterspielt, dass man diese Beziehung vermisst, dass eine Freundin von mir passiert ist.
Ja, das kann ich verstehen.
Die Frage ist natürlich auch, wie würdest du dieses Level von Baldur's Gate, Einbindung von Romantik und Erotik, an den Spieltisch bringen wollen?
Also ich persönlich habe das schon getan. Mehr als einmal.
Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich bin ich jetzt vielleicht, die Jiggle Physics von Genitalien würde ich jetzt als Spielleitung nicht notwendigerweise beschreiben wollen als Spielerin für meinen Charakter. Da bin ich woanders stärker wahrscheinlich, was Vokabular angeht.
Die sind auch oft nicht so wichtig, wenn man es nicht im Bild hat.
Nein, genau. Aber ich bin halt, glaube ich, sonst nicht die Person, an der es scheitert, das solche Aspekte einzubringen.
Ist in erster Linie eine Frage der Absprache mit den Mitspielenden. Also ob alle in der Gruppe Lust darauf haben und bereit dazu sind. Denn nur dann macht es Sinn.
Ja, klar. Aber ich bin auch okay damit, wenn sich das Default ein bisschen von auf gar keinen Fall wegverschiebt. Also ja, natürlich Konsent immer auf der niedrigsten Schwelle und wenn eigentlich hier der Gedanke ist, eine andere Art von Spiel zu erleben, absolut cool, aber ich bin auch okay damit zu sagen, dass es, wenn man es nicht sagt, dass es sicher haben will, ist es irgendwie auch Teil der Welt.
Mhm. Also sag mal, gerade so Freundschaften und Romanzen ist auch einfach, solange ich Rollenspiele spiele, schon einfach sehr oft vorgekommen.
Ja.
Zwischen den Charakteren der Spielenden, teilweise aber auch zu NSC, weil die es einfach irgendwie, die irgendwie ansprechend waren und dann hat sich einfach der Charakter verliebt oder so. Oder man hat plötzlich NSC mitgenommen, weil man sich so gut mit denen angefreundet hat. Kennt ja jeder irgendwelche solche Dinge aus Rollenspielrunden.
Ja.
Deswegen, das finde ich, gehört auch absolut zur Norm für mein Spiel.
So. Ja, ja, bei der Sexszene einfach abzublenden irgendwann auch Norm. Das macht, weil das Geld halt auch, du machst halt auch nicht Porno.
Genau, größtenteils nicht.
Nee. Es fühlt sich, glaube ich, anders an, wenn die Spielleitung so entweder auf Wunsch Love Interests einbaut, weil jemand sich was gewünscht hat.
Mhm.
Oder wenn es sich so zufällig ergibt.
Ja.
Oder eben, wenn es halt ganz bewusst Teil des Spiels ist. Und ja, manchmal ergibt es sich, dass halt eine Figur eben auftaucht, attraktiv ist, anspielbar. Aber ich habe es halt auch schon oft gehabt, dass eben queere Optionen nicht mitgedacht wurden.
Mhm.
So dass mein Charakter vom Ansatz queer war und die Spielleitung da nicht darauf vorbereitet ist oder darauf eingegangen wäre. Im Sinne von Flirten oder Love Interests für diesen Charakter einbauen. Oder eben, dass ich als Spielerin nicht als sozusagen, was ich attraktiv finde persönlich, nicht so bekannt war, weil ich da nicht super viel drüber gesprochen habe und dann eben nicht darauf gebaut wurde, aber dieselbe Spielleitung hatte dann erzählt, dass sie bei anderen Leuten, bei denen sie weiß, was sie attraktiv finden, Figuren schon absichtlich so gestaltet.
Ja, genau, dass eben für die Leute, wo bekannt war, auf was sie so stehen, dann NPC extra so gestaltet wurden, dass die attraktiv sein können, um eben Fallen aufzubauen oder dergleichen, um
Bleed zu fördern.
Um Bleed zu fördern, um einfach zu fördern, dass die Charaktere womöglich Interesse an diesem Charakter haben können. Entweder weil das ein Plotgeber war und man eine gute Beziehung haben sollte, oder auch weil das ein Gegner war, der einen hinters Licht führen sollte oder so, dass es halt benutzt wurde. Klar, wenn dann von einzelnen Personen am Tisch weniger bekannt ist, was so deren Typ wäre, wird's halt auch weniger benutzt. Es wurde aber auch nicht nachgefragt da. Beziehungsweise es war gesagt worden, wenn ihr das auch wollt, sagt mir, was ich einbauen soll.
Ja, das ist was anderes. Aber ja, prinzipiell
ist halt... Genau, das ist halt was anderes, als es einfach zu machen.
Genau, und ich finde, aktive Nachfrage ist aber letztlich der Weg.
Ja.
Also, was findest du dein Charakter ansprechend, das findest du ansprechend, je nachdem, welche Ebene man haben will. Und das hilft dann zu beschreiben. Aber generell kann man auch etablieren, wie datebar sind NSC in meinem Spiel.
Mhm.
Und eben dafür offen sein, dass das passieren kann. Und es gibt halt Spiele, die aktiv dafür einladen, wir haben ja schon darüber gesprochen, Charakter attraktiv zu beschreiben. Bei Monster Hearts gibt es eine Regelmechanik, wo man eben beschreibt, wie der eigene Charakter attraktiv ist. Und dann würfelt man sozusagen, ob andere Leute davon beeindruckt sind. Dann müssen sie damit umgehen, dass sie diesen Charakter attraktiv finden. Das heißt eben nicht, dass sie irgendeine spezielle Handlung machen müssen, aber sie müssen damit umgehen.
Genau.
Überlegen, wie beschreibe ich Charakter attraktiv als ein wichtiges Framing-Ding. Ich glaube, das hilft schon mal.
Hm. Genau, nicht jeder NSC muss eben romanceable sein.
Ja. Sind sie bei das geht auch nicht alle.
Genau. Die Companions theoretisch schon.
Ja.
Aber auch nicht für jeden Run jeder davon.
Nee, genau. Die Handlung war natürlich einfach so. Also, nicht jeder muss es, auch nicht jeder muss es potenziell sein.
Ja.
Aber man kann hier auch Plot-Hooks auslegen.
Genau.
Weil Romance ist auch Plot.
Absolut. Und auch nicht jede Spielleitung sollte jetzt gezwungen sein, diese Art von Szenen, also sowohl Romanze als auch sexuelle Szenen irgendwie anzubieten. Das ist halt immer noch jedem selbst überlassen, ob man das leiten möchte oder nicht.
Ja, aber wir haben halt, glaube ich, mit Baldur's Gate jetzt halt
ein gutes Vorbild.
Genau, ein Beispiel, dass es möglich ist. So.
Ja.
Und vielleicht verändert es den Bedarf oder zumindest die Bereitschaft, diesen anzusprechen.
Ja, vielleicht gibt es auch manchen Leuten mehr Selbstbewusstsein, das umsetzen zu können.
Genau, auf jeden Fall, ja. Auch Konsent ist genauso wichtig für Spielleitungen und wenn ihr keine Lust habt,
dann lass es halt.
Genau.
Seid nur offen damit.
Genau, rede vielleicht drüber. Und ja, Und insgesamt, diese ganze Romance-Sache kann halt auch total emotional bereichernd sein.
Mhm.
Also, wir hatten ja eben schon, dass Leute, die sozusagen ihre Beziehung in den Baldur's Gate-Charakter vermissen oder eine neue aufbauen und so, und sich da total reinbegeben und so diese Art von Bleed, also der Schneidung von Gefühlen des Charakters zu den Gefühlen der Spielenden, kann auch positiv sein.
Ja.
Man kann sich das wünschen.
Genau, und das kann auch richtig katharsisch sein, dass man eben Emotionen erleben und ausleben kann im Kleinen, im Computerspiel, die man vielleicht im Alltag gerade nicht so viel hat oder vermisst oder mit denen man gerade vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, und das hilft einem. Ich muss auch sagen, ich hatte in letzter Zeit in einer Rollenspiel-Session einen ganz tollen Poly-Moment, wo ich mit einem Charakter Gespräche über deren neue Beziehungen zu mehreren der anderen Spielercharaktere hatte. Und wir gemeinsam beschlossen haben, wie wir die Beziehung dieser Charaktere gestalten wollen. Und es war ein In-Time-Gespräch, also das haben die Charaktere untereinander geklärt. Und ich bin aus den Gesprächen rausgegangen und hatte ein komplettes Poly-Hoch von, ich fühle mich gerade bereichert in meinem Leben davon, dass ich diese guten Gespräche hatte. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut aus meinem Leben, denn das ist bei mir immer so, wenn ich gute Poly-Gespräche hatte. Ich hatte das noch nicht dank Rollenspiels.
Ja, wobei das auch bisher bei unseren Runden zumindest selten vorkam, dass Leute Poly waren.
Das ist absolut wahr. Ich glaube, es war das erste Mal, dass es so einen großen Raum bekommen hat in einem Spiel. Aber das hat richtig gut getan. Und das war so ein richtiger Katharsis-Moment meines Poly-Daseins, wo ich das eben im Spiel machen konnte und die gleichen Emotionen hatte, nur halt eben in einem kleineren, sicheren Rahmen und ohne irgendwelche Folgen, weil das ist halt jetzt abgeschlossen.
Ja, das ist eine Beziehung von Figuren.
Die muss mich nicht weiter belasten. Da kann nichts schiefgehen auf eine Weise, dass es mich belasten kann.
Ja.
Die muss ich nicht aktiv pflegen. Und trotzdem hatte ich die Hochgefühle daraus.
Ja, natürlich, wenn man am Spieltisch ist, kann natürlich da auch der Bleed dazu führen, dass man eben für sich selber den Umgang damit finden muss.
Mhm.
So, ich habe Gefühle für den Charakter, aber nicht notwendigerweise für die Person, die ihn spielt. Und wie machen wir das jetzt? Wir haben jetzt sehr geflirtet. So.
Ja.
Auch damit kann man umgehen.
Ja.
Und ich finde halt auch diese sehr verbalen Arten von Flirten oder vielleicht ob es ein Bratty sein oder sowas ist, die funktionieren auch gut auf einer Rollenspielebene, ohne dass dem halt etwas folgen muss. Und das ist für mich als Grey Ace-Person auch nicht das Unangenehmste im Sinne von, ich kann hier diese Art von Banter haben, aber muss dann halt nicht mit der Erwartung an Sexualität danach umgehen.
Ja, ich bin ja auch eine Person, die einfach insgesamt gerne flirtet, und ich mache das auch gerne im Rollenspiel. Da hat mir auch Baldur's Gate sehr viel gegeben. Das kann man natürlich auch so am Tisch in der Runde machen, gar kein Problem. Und es ist auch sehr angenehm, wenn allen Beteiligten einfach von vornherein klar ist, dass das jetzt nur ein Freude am Flirten-Ding ist.
Ja, ich bin in Baldur's Gate, glaube ich, deutlich wortgewandter als die Charaktere, die man so zur Auswahl hat.
Ja, oft ja. Ich habe mir an manchen Stellen auch gewünscht, dass ich meine eigene Antwort eingeben könnte. Aber da muss man dann eben mit der kleinen Auswahl an Antwortmöglichkeiten leben.
Ja. Was Baldur's Gate auch fantastisch macht, ist halt die Erzählerin drin zu haben.
Mhm.
Gesprochen von Amelia Tyler. Ja, die Sprecherin macht es halt wirklich gut, da auch eine Perspektive einzunehmen. Also sie hat sich super viel Gedanken drüber gemacht. Sie kommt selber auch aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel und hat eben sich als Dungeon Master gesehen, ihre Rolle hier in Baldur's Gate, im Verständnis, was es bedeutet, und hat halt auch an ein paar Stellen in Interviews über ihre Erkenntnisse gesprochen. Ja, ihr Gedanke ist, dass sie praktisch so mit ihrem Kinn auf der Schulter des Spielers sitzt und ins Ohr flüstert und halt ein bisschen die Richtung zeigt, vielleicht das Kinn dreht des Spielercharakters, um irgendwo eine Richtung zu sehen, aber eben dabei nicht die Entscheidung manipuliert, sondern eben beschreibt, was los ist und eben auch schon auf der Seite der Spielenden ist, aber auch komplett bereit, die Konsequenzen der Handlung zu schildern.
Mhm. Da die Narrator, also die Erzählerin wechselt dabei auch zwischen neutral, wohlwollend bis hin zu spöttisch, je nach Handlung.
Ja.
Aber sie haben doch wohl auch sehr viel ausprobiert, welcher Ton der richtige ist für das Spiel.
Ja. Also sie haben auf jeden Fall, ich glaube, 17 verschiedene Tonfälle ausprobiert oder so.
Mhm.
Und durchgehend so Verspottung von oben herab funktioniert nicht. Und Amelia hat es im Grunde so ausgedrückt, dass stellt sich raus, man kann Leute nicht durch das Spiel dommen.
Was für manche vielleicht funktionieren würde, aber ich sehe es als gutes Ergebnis an, dass sie das nicht gewählt haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt ein... Das stellt sich raus, weiß man, sie haben es probiert, wie das funktioniert und wie man sich jetzt da reinlehnt, aber ja, es ist halt ein Ding, wo das Spiel dann Machtgefälle aufbaut zu der Erzählerin und das ist nicht, was das Spiel tun soll. Ja. Das ist einfach die Grundlage deiner Entscheidung und beschreibt halt eben die Welt und auch das Innenleben des Charakters und da, ja, das funktioniert nicht auf dieselbe Weise, gerade weil Baldur's Gate die Erzählerin auch Gefühle beschreibt.
Ja.
Und das ist ja was oft eher ausgespart wird.
Mhm. Funktioniert aber sehr, sehr gut hier.
Ja.
Ich habe auch lange gedacht, dass ich den Dark Urge nicht spielen könnte.
Der Dark Urge ist eine der Optionen, wie man das Spiel spielen kann. Da ist man im Grunde von dunklen Einflüsterungen besessen, die einen zu serienmörderartigen Dingen drängen.
Mhm. Und ich spiele nicht zwingend als gut, aber ich wollte jetzt auch nicht als super böse spielen. Hab dann mir sagen lassen, dass man das nicht muss. Man kann auch sich versuchen, dagegen zu wehren. Und dann habe ich dem eine Chance gegeben und festgestellt, dass dadurch, wie Emilia das spricht und auch die Gefühle und diese Einflüsterungen, wie sie denen eine Stimme gibt, dass das unglaublich gut funktioniert, dass man bereit ist, sich darauf einzulassen, dem zu folgen, beziehungsweise dem halt Raum zu geben und den Charakter entsprechend zu spielen.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und wenn man einen der vorgefertigten Figuren spielt, dann wird deren Perspektive auch einbezogen, die Erzählung.
Mhm.
Also da kriegt man halt eben die Hintergründe der Charaktere, die in diesem Fall ja bekannt sind, mit eingebracht. Oder auch deren Art von Vokabular.
Genau, also auch welche Beziehung die jetzt gerade emotional zu dieser Situation haben, aufgrund ihres Hintergrunds, wird dann mit einbezogen.
Genau, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und da ist für mich halt auch die Frage als Spielleitung, sozusagen, wie sehr nehme ich dieselbe Perspektive ein? Und für mich wird es nicht der Ansatz sein, aber es regt mich dazu an, gerade eher die Interviews mit ihr aktiver über meine Rolle als Erzählerin nachzudenken, wie ich die gestalte. Bluebeard's Bride ist ein Spiel, das es zum Beispiel sehr bewusst macht, indem es halt eine Erzählstimme im Grunde vorgibt. Das Buch selber hat halt auch schon einen sehr eigenen Ton.
Mhm.
Es hat ein feminines Horrorspiel, wo es sozusagen um das Grauen des Patriarchats geht und das Buch macht einen als Spielleitung zur Komplizin des Ganzen. Und ja, das lässt sich dann halt auch ins Spiel übertragen, dass sozusagen welche Rolle man hat, aus welcher Perspektive man beschreibt, wie emotional, welche Limits man sich auch setzt. Und ja, ich glaube, dass man das nicht notwendigerweise so unreflektiert machen muss, wie man es oft tut.
Ja.
Oder dass das neutrale Schiedsrichterrolle die einzig wahre ist oder eben die Erzählperson, die einem eine Geschichte vorliest, sondern da gibt es halt wirklich viele Nuancen und auch Werkzeuge, wie man mit seiner Stimme und seinen Formulierungen arbeiten kann, um ja die richtigen Töne zu treffen.
Ja, denn als Spielleitung hat man eben einen großen Anteil daran, welche Stimmung das Spiel bekommt. Und natürlich, das können die Spielenden genauso sehr beeinflussen, aber mit der Erzählung im richtigen Tonfall kann man da schon auch die Spielenden oft sehr auf seine Linie bringen, in die man das Ganze gerne lehnen würde.
Genau, deine Aufgabe als Spielleitung ist Framing.
Hm.
Also du kommst nicht umhin, es wird nie neutral sein komplett, was du beschreibst. Entsprechend bewusstes Framing ist eine der Kernaufgaben von Spielleitung. Und ich sage jetzt nicht, dass Baldur's Gate einen notwendigerweise zu einer besseren Spielleitung macht, aber man kann auf jeden Fall was mitnehmen daraus.
Ja.
Und gerade was NSC-Gestaltung und Erzählung angeht, sehe ich da auf jeden Fall viele coole Möglichkeiten. Und ja, ist natürlich die Frage, hat es jetzt einen Einfluss auf D&D? Ist D&D jetzt sexy und queer plötzlich als Spiel?
Ich würde vermutlich sagen, mehr als zuvor.
Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Aber es ist auch nicht, dass es das vorher nicht war.
Mhm.
Oder gleichzeitig, dass ein Schritt es verändern könnte. Also, ja, es ist natürlich so, es gibt viele queere Menschen im Rollenspiel, teilweise sicherlich über dem statistischen Mittel. Und die Indie-Szene, was Rollenspiel angeht, ist natürlich deutlich queer und man merkt es den Produkten und den Leuten auch an. Und einige von denen gestalten halt auch D&D mit. Sei es indirekt durch eben deren Theorien und sowas und wie sie halt Rollenspiel als Gesamtes geprägt haben, aber eben auch tatsächlich durch direkte Mitarbeit, indem sie an Büchern mitschreiben für D&D. Und wenn halt Leute wie zum Beispiel Andy Stevenson Beiträge leisten und es ist der Mensch, der Nimona gemacht hat zum Beispiel und die She-Ra-Serie.
Mhm.
Und das offensichtlich ist hier.
Das ist queere Repräsentation.
Ja, genau. Das ist, wenn solche Personen da mitschreiben, ist das natürlich eine queere Beteiligung. Dennoch ist die Repräsentation in Büchern von Wizards noch deutlich mainstreamiger und zahmer als die in Baldur's Gate. Und ich würde behaupten, sogar die in She-Ra.
Ja. Gehe ich mit.
Genau. Und das ist halt auch was, mit dem man arbeiten muss, dass eben Wizards die Bücher rausbringt. Aber gleichzeitig mit diesem Jahr spätestens die Bücher eigentlich schon nicht mehr der größte Referenzpunkt sind. Weil es gibt einen Film. Es gibt Baldur's Gate als Spiel. Es gibt Let's Plays. Und ich glaube, Leute kommen eigentlich, wenn sie anfangen, sich damit zu beschäftigen, nicht umhin, das zu bemerken, dass es existiert.
Und sehr viele kommen aus irgendeinem Bereich, wo sie eins davon zuerst kennengelernt haben, bevor sie an den Spieltisch kommen.
Genau. Und wenn sie Rollenspielende sind, die vorher kein D&D gespielt haben, dann werden eher diese Medien Gründe sein, D&D zu spielen, als die Tatsache, dass D&D ein großes Spiel ist.
Ja.
Oder existiert. Und ich habe das Gefühl, bei Wizards hat niemand Spaß mit zum Beispiel Sex als Konzept, so wenn es um Produkte geht, sondern es ist halt mehr so, ja, in unserer Welt muss es irgendwie Sex geben, erwähnen wir es nicht allzu viel, aber ja, queere Leute kann es schon geben, machen wir einen Succubus und Brüsten.
Mhm. Ich möchte betonen, dass ich hoffe, dass die Leute bei Wizards Spaß an Sex haben.
Ja,
aber ihren Produkten sieht man es nicht an.
Ja, genau. Das ist halt so. Es ist halt nicht dieses. Das ist ein Bereich unseres Spiels, in dem wir kreativ werden. Genauso wie queere Repräsentation halt nicht oder Kink-Repräsentation. Aber das erwarte ich halt auch alles nicht notwendigerweise. Aber die Lücke wurde aufgezeigt.
Ja.
Und ja, es ist auch tatsächlich so, dass 50 Jahre D&D gerade ansteht. Und das ist natürlich schon ein Jubiläum und da ist viel passiert. Evan Turner von Analog Game Studies, Magazin, das halt eben analoge Spiele analysiert und eben viel auch über Rollenspiel, hat letztens gesagt, dass D&D Folk Art sei. Also sozusagen etwas, das durch die einfachen Leute, in Anführungszeichen, geprägt wird, durch die Masse in ihrer Anwendung und wird auf dem nächsten Buch zu 50 Jahre D&D, also ein Fachbuch, das mich freut, Link in den Shownotes zu vorbestellen. Auf jeden Fall, D&D war nie nur die Autoren und Designenden. Also, natürlich waren die Bücher prägend, aber am Ende ist Rollenspiel ja auch etwas, was am Tisch stattfindet.
Mhm.
Also, es ist sozusagen der Folk-Art-Teil bietet sich sehr, sehr deutlich an.
Ja. Also, im Endeffekt sind die Spielenden, also wir alle, die Leute, die die Rollenspiele mitbestimmen. Und das ist gerade bei D&D auch einfach ein sehr großer Punkt.
Ja, und es ist halt nicht so, dass es eine Konstante an Personen, die es durchgehend betreut, Verlage, die es durchgehend verlegt haben, gibt, sondern das ist halt als Produkt auch weitergewandert. Und es gibt halt immer wieder Momente von Third-Party-Material. Mhm. Momentan ist da die Dungeon Masters Guild, Wizards Weg, das zu verbreiten. Es gibt die Open Gaming License, mit der sozusagen D&D-Derivate veröffentlicht werden können. Es gibt diese Oldschool-Renaissance, die halt alte Regelwerke wieder rausholt und sozusagen D&D wie zu Punkten in der Vergangenheit spielt, dann natürlich, letztlich sind auch der Film und Baldur's Gate Third Party, es sind halt Interpretationen von Leuten, die von außen kommen oder die halt nicht Teil dieser kernerschaffenden Gruppe sind. Und sozusagen, du siehst Baldur's Gate nicht im Grundregelwerk in dem Maße. Du siehst das Grundregelwerk in Baldur's Gate, aber nicht umgekehrt, außer es kommt jetzt halt im nächsten Jahr auf Neuauflage kommen, wer weiß, was da...
Wie viele Bilder aus Baldur's Gate dran vorkommen werden und Anspielungen.
Ja, wer weiß, ob das eine Spur hinterlässt. Aber ja, letztlich sind es Interpretationen des Spielenden. Mhm. Und am Tisch, im Text, wie auch immer. Und die sind sichtbarer geworden in letzter Zeit. Also es sind nicht nur Leserbriefe und Foreneinträge und sowas, sondern eben Streams. Let's Play als Medium hat halt wirklich gezeigt, wie unterschiedlich, aber auch unterhaltsam D&D gespielt werden kann und dabei auch vieles geprägt. Wir haben in einer Folge hier Is Critical Role wie Pornos für Rollenspiele mal über Let's Play als Medium gesprochen. Also das würde ich jetzt nicht alles wiederholen wollen, aber es ist halt schon so, dass wie Leute spielen sichtbar ist und das gleichzeitig prägt, wie man D&D wahrnimmt.
Genau, und wie Leute, die neu dazukommen, erwarten, dass gespielt wird oder dass gespielt werden könnte.
Ja.
Teilweise auch, wo Leute Angst haben, ob sie das leisten können, selber am Spieltisch. Mhm. Was wir, glaube ich, in der Folge auch aufgreifen, dass es eben nicht notwendig ist.
Ja, genau. Und
genau.
Prinzipiell kennt man sein Publikum. Mhm. Und ja, außer man macht einen riesigen Stream und dann kennt man sein Publikum, also es ist auch zumindest von der Erwartung her, man weiß, was los ist.
Ja.
Ja, aber diese Streams, die anderen Medien, die haben halt auch schon, ich sag mal, eine popkulturelle Form von D&D, von Adaption geprägt. Und das ist halt nicht notwendigerweise eins zu eins wie das, wie was ich jetzt, wenn ich die D&D-Bücher lese, mitnehme. Es ist, widerspricht dem nicht vollends, aber es ist halt schon, dass da die Queerness, die Charaktertiefe und so zuerst da war.
Mhm.
Oder mehr in den Vordergrund getreten ist, wichtiger geworden ist. Und eben solche Themen halt auch einfach irgendwie drin waren und der Umgang ein anderer ist. Also wenn man jetzt halt irgendwie die Drow mit ihrer Matriarchatskultur und Folter und Sklaverei und sowas drin hat, ja, bestimmt sind da Kinky-Elemente drin, 100%. Aber das ist ja eine andere Art als dieses super konsensuelle. Und als etwas, das tun Charakter, und das hat mit ihrer Gesinnung nichts zu tun.
Ja.
Und überhaupt Gesinnung muss nirgendwo stehen. Bei Baldur's Gate ist nirgendwo Gesinnung drin.
Ja. Man redet immer noch drüber. Also Leute erklären ihre Charaktere auch oft noch mit Gesinnung. Aber es steht nirgendwo. Man hat das nirgendwo ausgewählt oder durch die Handlung wird das nirgendwo festgeschrieben. Sondern es ist etwas, was man sich selbst überlegen kann, was zu dem passt, was man getan hat.
Ja.
Aber es ist nichts, was irgendwo, ja, nun festgeschrieben steht und
sich verändert dann.
Genau, was sich verändern würde oder was deine Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Aber ist die popkulturelle Form von D&D jetzt also die Bi-Panic-Action-Komödie?
Ja, wie die Mumie. Es ist schon halt dieses, man darf Spaß damit haben.
Mhm.
Aber gleichzeitig gibt's auch High Drama.
Ja.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall Teil der D&D-Identität geworden, weil im Let's Play natürlich passieren da stundenlang Sachen und es werden Witze gemacht. Aber es gibt halt auch immer die richtig emotionalen Elemente, wo die Leute sich reinlehnen in das Erlebte, in den Moment. Und der Film ist halt auch Actionkomödie und hat dafür trotzdem aber auch die emotionalen Momente. Auch eben sehr teilweise melodramatisch. Und Baldur's Gate ebenso.
Ja.
Du kannst da total die tragischen Geschichten mit Charakteren und sowas erleben, aber
man hat auch viel Pulp.
Ja, man hat auch eben einfach, ja, komödiantische Elemente. Und kann halt total die tief emotionalen Beziehungssachen erzählen mit seinen Charakteren. Und danach schubst man Leute als Riesendachs in einen Abgrund.
Mhm.
Das sieht wie Slapstick aus. Also es ist halt schon...
Wenn man was zu lachen braucht, dann nimmt man einfach seinen Druidencharakter, verwandelt ihn in ein Tier und lässt ihn sich auf einen Stuhl setzen.
oder eine Leiter runtergehen. Ja. Den Spaß damit haben. Hm. Nicht bierernst ist auf jeden Fall, glaube ich, was die popkulturelle Form geworden ist. Und die Charakter der Party sind mit die interessantesten Leute in der Welt. Mhm. Sozusagen ist es nicht das, was man DSA zum Beispiel oft nachsagt, dass man Zuschauende ist und eben die NPCs sind das Spannende. Sondern die Charakter sind oft die wirklich coolen Sachen, Leute, oder zumindest können sie mit den NPC mithalten, daran, wie interessant sie sind.
Ja.
Also weg vom Avatar und hin zur Figur.
Ja, ich finde, das wird in Baldur's Gate auch sehr schön umgesetzt, denn egal, wie man seinen Charakter spielt, die NPCs reagieren entsprechend auf einen, sagen aber auch, welche Dinge sie daran interessant finden. Mhm. Also man bekommt Rückmeldungen, dass der Charakter interessant ist und warum. Mhm. Und warum man wichtig ist für die Geschicke hier.
Ja, aber ich meine aber auch bei Baldur's Gate eben die Gestaltung der NSC in der Gruppe. Ja. Also sozusagen auch die sind ja eigentlich, wenn man D&D insgesamt ansieht, sind das ja die Spielercharakter.
Genau, das sind die Spielercharaktere zusammen mit dem, den man eben bedient, wenn man nicht einen der vorgefertigten Charaktere benutzt.
Genau, und die funktionieren als eine Gruppe, die super interessant ist untereinander, mit Konflikten zwischen den Figuren, die man ausspielen kann, und aber auch immer Lösungen, die Gruppe zusammenhalten, wenn man das möchte. Man kann sie auch tragisch zerbrechen lassen, wenn das Ziel ist, das man so verfolgt oder sich einfach ergibt aus den logischsten Handlungen. Aber ja, es ist am Ende habe ich bei Baldur's Gate doch die meiste Zeit Spaß beim Spielen. Mhm. Also Action-Komödie trifft es, glaube ich.
Ja.
Und es fühlt sich in der Art auch nicht fern an von diesen Longform-Kampagnen-Streams halt. Critical Role ist natürlich ein großes Beispiel. Dimension 20 möchte ich hier nennen. Ich würde auch aus dem deutschen Bereich zum Beispiel Annie the Duck noch mal hervorheben mit ihren D&D-Streams.
Kampagnen, ja.
Ja, genau. Das halt eben diese Longform-Entwicklung von Figuren und so etwas eben auch etwas, was sich da wiederfindet und gleichzeitig natürlich die Spannung auf den Spielmechaniken, dass halt die Würfel auch trotzdem so im Mittelpunkt stehen. Mhm. Das ist halt auch etwas, was sich aus der Darstellungsform Let's Play ergeben hat. Dass Leute verstanden haben, dass sozusagen das Zuschauen vom Würfeln, das ist nichts, was Spannendes ist, der Akt des Würfelns selber. Also es ist dieser Moment von Spannung, keiner ist, den man vertun muss, indem man ihn nicht zeigt, sondern in den Hintergrund schiebt, wie es ja bei fast allen anderen Computerspielen mit dem Zufallsgenerator ist. Der ist ja in den meisten Fällen im Hintergrund.
Ja, das stimmt. Es gibt wenige Fälle, wo man die so prägnant im Vordergrund hat.
Ja, also mir fällt halt eigentlich nur Disco Elysium ein.
Mir fällt kein Titel ein. Ich weiß aber, dass ich schon mal woanders gesehen habe, wo ich es auch sehr gut fand, weil es mich eben so angesprochen hat, dass ich auch würfeln konnte in dem Moment.
Ja, und ich glaube, das kommt aus dem Let's Play auch mit. Also Let's Play hat geprägt, wie Sachen wie eben der D&D-Film und Critical Role mit dem Medium umgehen können und wie es funktioniert. Aber am Ende ist D&D auch immer ein kommerzielles Produkt. Mhm. Und wird von einem Konzern vertrieben. Also Hasbro, dem Wizards of the Coast gehört. Und das ist auch nicht immer schön. So sehr
Sie heißen ja schon Hasbro.
Ja, genau. Also so schön halt die ganzen Folk-Art-Ansätze und sowas sind, es ist halt auch, was muss ich damit auseinandersetzen, was unterstützt man hier, und es hat für viele Ebenen, und allein 2023 hat einfach mehrere Skandale geboten. Es hätte das beste Jahr für D&D jemals sein können. Mhm. Also einfach von der Beliebtheit, aber hat Wizards halt nicht so gehalten. Fing damit an, dass die Open Gaming License, die ich eben erwähnte, die eben so viele Third-Party-Sachen ermöglicht, geändert werden sollte, so dass halt rückwirkend Sachen nicht mehr erlaubt sind und Lizenzgebühren und dergleichen eingezogen werden kann. Also was dann eben Konkurrenz wie Paizo, die Pathfinder rausbringen und eben viele Third-Party-Leute doch schon in große finanzielle Nöte gebracht hätte. Und da hat sich die Community aufgelehnt.
Zu Recht?
Ja. Und auch erfolgreich. Also es gab Kampagnen von D&D Beyond, also der Computeroberfläche, mit der man Charakter bauen kann und so für D&D 5 abzumelden, ihr Abo-Programm. Und da haben halt sozusagen Influencer innerhalb dieser Szene dazu aufgerufen, Cosplayende und so, das Ganze ja nicht mehr zu fördern. Und letztlich ist Wizards da auch eingeknickt und haben Teile ihrer Regeln in Creative Commons umgesetzt, die Open Gaming License bestätigt, aber der Schaden ist halt auch angerichtet.
Und andere Verlage, andere Spiele machen jetzt halt auch Konkurrenzlizenzen. Wir werden sehen, was daraus wird. Aber ja, das fand ich gut. Sie haben die Pinkertons, also so eine eigentlich hoffentlich in den 30er Jahren verschwunden geglaubte Privatdetektivagentur, die für Streikbrechen und so bekannt ist, geschickt, um einen Magic-Spieler einzuschüchtern, der dem falsches Produkt zugeschickt wurde, und er das hat es dann gezeigt.
Super. Ich meine, das ist eigentlich ein minimaler Fehler, den man durch ein bisschen tut uns leid und wir schicken das Richtige zu, wieder behebt.
Das war halt ein Produkt, das noch nicht veröffentlicht war, deswegen konnte er Leaks machen.
Ja, das ist ärgerlich.
Ja,
aber da muss man halt damit leben.
Genau. Man kann mit den Menschen ja reden. Aber nee, ja. Die haben uns total hingegangen, direkt mit Bedruckkulisse und allem.
Das ist halt so.
Ja.
Macht man halt nicht. Ist gerade nicht bei Personen, die schon in der Öffentlichkeit stehen.
Ja, und dann Wizards hat AI verwendet, um in einem ihrer Bücher haben halt so Bilder Skizzen machen, dann von der AI hochrechnen lassen und auch nicht gut. Meine Position dazu ist eigentlich, dass AI-Kunst Hederware ist, weil letztlich wurde halt, was diese ganzen AI-Programme, also Stable Diffusion zum Beispiel, füttert eben ohne die Zustimmung der KünstlerInnen.
Ja, das ist Kunstdiebstahl.
Ja, es wurde befüllt und jetzt gibt's halt Produkte, die daraus entstehen. Und als Marktführer im Bereich sollte, und halt auch einen Verlag, der mit seinen KünstlerInnen eine gute Beziehung haben sollte, weil gerade Magic-Karten leben ja auch von dem Artwork.
Ja. Da sollte man eigentlich den Stand einnehmen, dass man das nicht unterstützt, sondern eben seine Künstler ordentlich bezahlt und gute Sachen von denen machen lässt und nicht.
Ja, bezahlt die halt für ein volles Artwork. Aber
eben, also ich habe da auch gar kein Verständnis für. Ich verstehe durchaus, also für mich ist AI-Kunst, das kann man zur Belustigung nutzen. Für sich selbst, privat. Aber das sollte in keinster Weise finanziell benutzt werden.
Ja, genau. Bin ich auch gegen und gerade eben auch in diesen Kontexten. Und da wieder gab es Proteste und wieder haben sie ein bisschen zurückgerudert. Und jetzt zum Ende des Jahres, also letztes Quartal, Weihnachten, hat Hasbro 1100 Mitarbeitende entlassen und Wizards ist dabei auch betroffen, obwohl Wizards halt eine der erfolgreicheren Abteilungen des Konzerns ist. Eigentlich ist die Spielwarenbranche, die runterbricht, aber auch da Entlassungswelle.
Mhm. Das trifft Abteilungen, die einfach schon sowieso komplett unterbesetzt und am Crunchen waren.
Ja, gerade bei Magic, weil sie den Produktoutput erhöht haben, ohne die Personaldichte zu erhöhen. Mhm. In dem Maße. Und ja, es ist letztlich, wir beide kommen daher, es ist die Spielebranche. Mhm. Und Crunch und unterbesetzte Teams und Entlassungswellen existieren auch im Bereich Gesellschaftsspiele. Und man muss sich nichts vormachen, dass das jetzt singulär böswillig von Hasbro wäre. Die haben sich halt bei allem erwischen lassen. Sie sind nicht gut damit umgegangen, aber
es ist im Prinzip das, wie es in der Spielebranche gängig ist, leider.
Genau, bedauerlicherweise. Und sie wirken jetzt halt auch gerade noch mal unsympathischer im Kontrast zu Larian.
Ja.
Die halt eben super auf Personen und wir sind eigentlich, hey, wir haben zwar aufgestockt um dieses Spiel umsetzen zu können, aber wir sind halt Unternehmen, das so gewachsen ist und hier der Chef kommt selber mit der Ritterrüstung zur Preisverleihung.
Ja, es gibt ganz viele, die sich hinstellen und sagen, hier, ich war dabei und ich hatte so viel Spaß und die Zusammenarbeit war super und ich bin so froh, dass ich dabei gewesen sein konnte.
Ja, und sie erwähnen halt auch, dass kaum noch jemand, mit dem sie bei Wizards Kontakt hatten für das Spiel, von der Digitalabteilung noch da ist.
Ja.
Und ja, es ist bedauerlich. Und ich werde weiterhin D&D-Produkte kaufen. Noch bin ich nicht an dem Punkt, wo ich das boykottieren will. Aber fühlt sich schon weniger cool an so. Aber eben im Wissen, wie die Spielebranche läuft, habe ich. Also, sie waren jetzt teilweise dumm dreist, aber ich hätte nicht erwartet, dass es moralisch anders läuft.
Ja. Ja, das dumm dreist war halt das Erschreckende. Ja.
Das seid ihr nicht besser im Marketing? Warum verschleudert ihr euren guten Ruf, den ihr gerade habt?
Und ich muss auch sagen, gibt ganz viel Memes, die gerade durch die Gegend gehen, auch mit andere Spielefirmen, die dann so sagen, ja, vergleicht unsere Sachen nicht mit Baldur's Gate 3, das ist ein Ausreißer, das kann man nicht vergleichen. Und einerseits, ja, bestimmt. Andererseits hat da auch einfach eine Firma auf, wie es zumindest bisher aussieht, sehr positive Weise viel Geld, Zeit, Arbeit und Emotionen nicht nur in das Spiel gesteckt, sondern auch in seine Mitarbeitenden.
Ja, eine Umgebung geschaffen, der dieses Spiel existieren kann. Und anders als Disco Elysium, das ist in Höllencrunch entstanden, wo man, wenn die Seite nicht gefallen hat, die ganze sozusagen die gesamte Seite weggeschmissen, neu geschrieben hat und so. Mhm. Und nach dem allem, was man so über Larian hört, war es da angenehmer.
Ja, da hat man von Leuten gehört, die nach Hause geschickt wurden, weil sie krank sind und ihnen gesagt wurde, du machst jetzt 3 Tage frei und kommst nicht rein. Nicht, weil sie ansteckend waren, sondern einfach, weil gesagt wurde, du bearbeitest dich gerade, du bleibst jetzt zu Hause. Wir wissen, dass wir hier ein bisschen im Verzug sind, aber ist egal jetzt.
Also ja, man merkt es dem Spiel an, dass sich Zeit genommen werden konnte und das ist ein Privileg, das tun zu können, natürlich. Und das Veröffentlichungsmodell Early Access, mit dem das finanziert wurde, ist sicherlich auch ein Faktor dabei. Mhm. Dass es ermöglicht wurde, das so zu gestalten und am Ende dann eben noch ein Vollpreisspiel draus geworden ist. Es ist halt einfach ein Kontrast, der sich da auftut zu Wizards, Hasbro, anderen Bereichen der Spielebranche und
vielen AAA-Firmen.
Genau, es ist aber auch ähnlich wie halt, wo du meinst, wir vergleichen uns nicht mit Baldur's Gate und so, als Taylor Swift dieses Jahr in einer Talkshow sozusagen den Witz gehört hat, dass, haha, hier, wenn er hinfällt, was soll passieren? Wir alle wissen, Background-Tänzer haben keine Krankenversicherung. Und sie gesagt hat, meine schon. Aber halt dieser Witz im Showbusiness, halt auch während dieser Streikzeit, das halt so, also halt diese zynische Anerkennung von scheußlichen Umständen. Aber dann gleichzeitig eine Person, die sagt, nee, doch, meine haben das. Und ich schütte auch Teile der Tourgewinne an all meine Leute aus, die mitgemacht haben. Und damit absolut Erfolg feiert.
Ja.
Und das ähnlich habe ich das Gefühl, dass es mit Larian auch ist. So dieses so, es haben gerade Leute Erfolge auch dadurch und dafür und damit, dass sie ihre Mitarbeitenden gut behandeln. Ja. Oder zumindest okay behandeln.
Ja, genau. Dass sie eben nicht machen, was alle anderen machen und Leute verheizen, ohne Rücksicht auf Verluste, um möglichst günstig, möglichst erfolgreich zu sein. Sondern die eben nicht nur ihr eigenes Herzblut für die Sache reinstecken, sondern auch darauf achten, dass alle anderen das können und die Umgebung fördern, dass es gemacht wird. Dass alle Beteiligten zufrieden rausgehen können. Aus ihrer Arbeit. Das ist, was ich fördern möchte.
Ja.
Und wenn ich sage, dass sich andere an Larian ein Beispiel nehmen sollen, dann meine ich das.
Ja, also Larian ist im Grunde D&D Taylor's Versions.
Ja. Es geht mir nicht darum, dass ich das gleiche Spiel nochmal haben will. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, unter welchen Bedingungen Spiele hergestellt werden.
Ja, es gab ja auch mal das Meme mit, ich möchte kürzere Spiele mit schlechterer Grafik für mehr Geld. Und ja.
Im Zweifel ja.
Ja. Wobei dies halt ja absurd lang ist.
Ja, also das Geld ist auch gut investiert.
Ja.
Ich bin mit meinem Partner zusammen bei über 300 Stunden, die meisten davon war ich.
Ja, ja.
Also über 2/3 davon war ich.
Genau, und was ich jetzt auch noch, um mal weg von Taylor Swift und dem Ganzen zu kommen, aber auch hin zu Prominenz und parasozialen Beziehungen, was halt auch zurückfließt von dem, was die Let's Playen denn in die D&D-Szene reingegeben haben, ist der Ruhm von Sprechenden. Hm. Also die Leute, die Figuren sprechen, die sind halt alle irgendwie prominent und bekannt und viele von denen nutzen das gerade auch, um zu streamen und zu reacten. Es gibt eine Rollenspielrunde, wo die Leute ihre Charaktere, also die Schauspielenden ihre Charaktere aus Baldur's Gate in der D&D-Runde spielen.
Und die ist großartig. Ich empfehle sie jedem. Es wird gesagt, dass man die am besten schauen sollte, wenn man so den ersten Akt halb durch hat ungefähr, dass man so ein bisschen über den Hintergrund der Charaktere schon weiß, dass man nicht alles gespoilert bekommt, wie die so sind. Aber es so oder so ist, ist die unglaublich witzig.
Genau. Und man merkt, wie es funktioniert und wie diese Talente übertragbar sind. Und die ganz großen Streams im Let's Play-Bereich, da sind ja auch Voice Actor groß dran beteiligt. Also Matt Mercer und seine Leute bei Critical Role sind ja prominent so.
Mhm.
Und der ist übrigens auch dabei bei Baldur's Gate und spricht Minsk, den Ranger, der aus der alten Baldur's Gate spielt. Auf jeden Fall. Also auch da gibt es natürlich Überschneidungen von Leuten, die sozusagen durch Streaming ihre D&D-Affinität bekannt gemacht haben. Und die, ja, die Sprechenden der Baldur's Gate-Figuren spielen halt das Spiel und reden drüber oder geben Interviews und sind einfach als Persönlichkeiten und Gesichter des Spiels auf eine Weise prominent vertreten, wie ich das sehr, sehr selten erlebt habe. Vielleicht noch im Anime-Bereich, wo auch die Sprechenden ziemlich gefördert werden oder irgendwie der Fragezeichen-Fandom in Deutschland. Aber ansonsten für Voice-Talent schon ziemlich einmalig, dass die so prominent verbunden sind mit dem Spiel.
Ja. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was dadurch kommt, dass sie so eingebunden waren einmal in die Entwicklung des Spiels. Und dadurch, dass eben gut mit ihnen umgegangen wurde. So dass sie sich, ich meine, viele von ihnen waren auch einfach jahrelang dabei, die längsten, glaube ich, 4-5 Jahre dran mitgearbeitet, die dann eben sich auch mit ihren Charakteren identifizieren und sich selbst auch sehr darüber freuen, wie gut das Spiel ankommt.
Ja.
Und den Hype einfach auch mittragen. Die bekommen kein Geld dafür, dass sie das Spiel streamen als Werbung oder so, sondern sie machen das, weil es ihnen Spaß macht und machen es als Stream für Social Media, für sich selbst, als Werbung.
Das wollte ich sagen. Es ist nicht, dass sie kein Geld bekommen, aber es ist schon...
Je nachdem, wie groß die Sachen bei ihnen sind.
Ja, also...
Ich glaube, manche machen es nur aus Spaß, weil wenn... Manche der Streams sind nicht groß.
Ja, aber...
Kommt nicht viel herum.
Nee, aber sie machen es für eben parasoziale und um eben ihr Brand zu stärken. Mhm. Also sie wurden schon bezahlt mit Geld.
Ja.
Und jetzt bekommen sie halt auch noch...
Noch Ruhm dazu.
Genau, sozusagen, sie werden nicht in Exposure bezahlt, Exposure gibt's zusätzlich. Ja. Und Interviews hat halt auch Amelia Tyler schon halt erzählt, dass sie eben die Outtakes, wo sie gefragt hat, so, hey, ich gebe euch das zur Abnahme, Larian und so weiter. Nee, wir vertrauen dir. Mach was Gutes draus. So. Weil Larian eben auch sieht, wie gut das eben funktioniert als Werbekampagne.
Ja.
Dass halt ein Spiel über die Leute zu verkaufen, funktioniert. Dass es nicht egal ist, wer dahinter sitzt.
Ja.
Und
es laufen auch weiter durchgehend Projekte, wo Larian irgendwelche Erlaubnisse gibt, dass die Schauspielenden mit anderen Leuten zusammenarbeiten dürfen und über das Spiel machen dürfen und so weiter. Also da gibt's auch weiterhin noch Projekte, die immer wieder aufkommen. Die Spielrunde von den Schauspielenden mit ihren Charakteren, die bei YouTube und im Stream gezeigt wurde, gehört ja auch dazu. Also es war ja von Larian organisiert. Und die machen auch immer noch weiter was.
Ja, man merkt, vielleicht sind das nicht alles super Computerspiele oder D&D-Leute, aber die haben halt alle eine Leidenschaft dafür.
Mm.
Und einige Sprechende sind eben auch selber queer und haben eben queere Charakter gesprochen. Und
ja.
Das merkt man eben. Es gibt halt ein sozusagen Streaming-Duo aus einer Sprecherin und einer hier Dialogregisseurin. Und die haben sich während Baldur's Gate kennengelernt, während der Produktion. Das sind jetzt ein paar.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr angenehm, dass man eben so offen mitkriegt. Ja, viele von den Personen, die mitgearbeitet haben, sind halt auch einfach queer, leben das offen, beantworten dann auch entsprechend Interviews zu Fragen zu ihrem Charakter, wo sie eben die Verbindung haben, dass sie auf die gleiche Weise queer sind wie ihr Charakter oder eben auch nicht und wie sie das gemacht haben. Die eine Envy-Person, die Karlach gesprochen hat zum Beispiel gesagt, dass sie sich für Karlach immer hineinversetzt hätte, als wäre sie lesbisch.
Mhm.
Und meinte dazu dann, dass falls das Männer abgehängt hätte in der Repräsentation, wäre das für sie okay gewesen. Dann wäre sie halt nur für Frauen ansprechend. Aber es hat ja durch die Bank funktioniert. Also es hat ja sehr viele angesprochen. Und meinte, das freut sie. Und wenn sie gefragt wird, wie sie den Charakter so gut so dargestellt hat, dann war immer ihre Antwort, Ja, ich bin Envy, ich kann mich da gut reinfühlen.
Es funktioniert auf jeden Fall, dass sie halt einen lesbisch kodierten Charakter machen, der aber immer noch attraktiv ist, auch für ja, Heteromänner zum Beispiel. Aber nicht auf eine, sozusagen nicht auf eine so sich anbiedernde Weise, sondern eben einfach, weil es ein authentischer, interessanter Charakter ist. Kritik, die manche Leute geäußert haben, weil das Baldur's Gate als Repräsentation sehr davon abhängt, was man wählt. Also man kann viele queere Inhalte umgehen, indem man einfach niemals darauf eingeht. Aber finde ich auch, ist okay irgendwie. Ist es immer noch merklich da.
Ja, ich wollte gerade sagen, manche Inhalte sind schon schwer zu umgehen.
Es gibt auch NSC-Paare, aber eben diese in der Gruppe.
Ja.
Sind sie immer genauso queer, wie du sie anspielst?
Naja, schon. Aber es gibt auch Kommentare von ihnen zu ehemaligen PartnerInnen.
Ja.
Es gibt Kommentare von ihnen zu anderen Companions, die sie vielleicht attraktiv finden.
Ja, man muss schon sehr bereit sein, Sachen zu ignorieren.
Ja.
Aber das sind Cis-Hetero-Leute ja in der Regel.
Das ist wahr, aber es ist schon sehr offen queer, wenn man nicht mit Scheuklappen durchgeht.
Ja, genau. Also auch das ist. Ich wollte nur sagen, dass es halt einer der Punkte ist, dass eben man wird nicht gedrängt, mit seinem Charakter eine queere Perspektive einzunehmen.
Nein, das nicht. Man kann das auch sehr straight spielen, wenn man möchte.
Ja.
Man wird nur, wenn man nicht komplett wegschaut, nicht umhinkommen zu bemerken, dass nicht alle Personen, auf die man so trifft, auch straight sind.
Ja, richtig. Und in der Modellszene kann man sich wünschen, lass uns Sex haben. Also wir haben ja schon seit 10 Jahren verheiratet.
Was erstaunlich cute ist.
Ja, hart.
Es gibt Szenen, die einen manchmal damit überraschen, wie wholesome sie plötzlich sind, wenn man gerade kompletten Blödsinn macht.
Ja. Ja, aber ist auch schön, dass man in der Bordellszene halt sozusagen, man wird dafür belohnt, die Vanillas möglichen Antworten zu wählen.
Ja, absolut. Absolut.
Sie haben daran gedacht, dass Leute es entweder zum Trollen machen oder einfach, weil sie es wirklich wollen.
Ja.
Ja.
Man kann in der Bordellszene relativ kinky, aber auch ziemlich Vanilla sein, ja. Oder auch komplett dran vorbeilaufen und das Bordell nicht aufsuchen kann man auch tun.
Ja, natürlich.
Geht auch, machen wahrscheinlich die wenigsten, aber man kann das Bordell auch einfach nur für den Plot nutzen und nicht die Gelegenheiten wahrnehmen.
Auf jeden Fall. Und wo man auch gut dran vorbeilaufen kann, ist Transrepräsentation.
Mhm. Denn die bringt man tatsächlich selber rein, größtenteils.
Ja. Also du kannst halt nicht binär als wählen als Identität für deinen Charakter. Mhm. Du kannst deine Genitalien unabhängig vom Körperbau einstellen.
Du kannst deine Pronomen unabhängig von Körperbau und Genitalien einstellen.
Genau. Stimme.
Mhm. Auch unabhängig von allem.
Genau.
Ich finde, es könnten mehr Körpertypen sein.
Ja, prinzipiell.
Das ist so ein bisschen das Einzige, was mich an der Charaktererschaffung etwas gestört hat. Dass man pro, ich sag mal, Phänotyp nur so 2 zur Auswahl hatte.
Ja.
Da könnte es mehr geben, aber ansonsten ist das eigentlich, fand ich das sehr, sehr schön, die Auswahl zu haben.
Ja, nee, im Charakter-Editor möchte ich jetzt nicht zu viel kritisieren, aber ja, sozusagen, wenn ich nicht entscheide, ich bin die Transrepräsentation, dann gibt es einen Charakter, der so ein Nebenquestenhändler ist.
Ja.
Auch von der Transperson gesprochen, also da haben sie sich die Mühe gemacht.
Mhm. Und ist auch ein cooler Charakter.
Ja, und
es ist nicht super vordergründig im Spiel, deswegen
man kann da vorbeilaufen.
Nicht queere Leute können easy dran vorbeilaufen, ja.
Ja, aber genau, dann lass uns doch zu einem Ende der Sendung kommen. Damit sie nicht so lang wird wie ein Baldur's Gate Run.
Auch wenn es schwerfällt, denn viele von uns dürften bemerkt haben, dass man stundenlang darüber reden kann.
Auf jeden Fall, man könnte jeden der Charakter, jede Quest analysieren und Lehren daraus ziehen. Aber wir sind kein Baldur's Gate Podcast, zumindest noch nicht. Und in dem Sinne, gebt uns gerne Wünsche mit, was ihr im neuen Jahr von uns hören möchtet. Oder erzählt uns von euren Baldur's Gate Beziehungen. Das könnt ihr bei uns auf Discord tun. Ihr könnt das per E-Mail bei nerdistyourhobby@gmail.com machen. Ihr könnt direkt auf der Podcast-Seite kommentieren. Ihr könnt auch gerne Rezension darüber schreiben. Auch das ist eine Option, aber vielleicht da lieber Inhalte zu unserer Sendung kommentieren, aber auf jeden Fall Sterne dalassen und die Sendung bewerten und gerne abonnieren. All das sind Optionen, die da sind. Wir sind auch auf sozialen Medien. Das ist Mastodon zum einen, Facebook, FetLife. Ich bin bei Blue Sky zu sehen. Also, wenn ihr uns im Internet finden wollt, es gibt viele Möglichkeiten. Schaut in die Shownotes. Es gibt ja nichts mehr Zentrales, außer eben hier, wo ihr zuhören könnt. Und falls ihr über Baldur's Gate redet, lasst doch ja einen Shoutout an uns da. Redet mit euren FreundInnen über uns. Und ja, vielleicht sind wir ja tatsächlich eine Hilfe für D&D-Spielende, die sich mit mehr Queerness und mehr Kink in ihren Rollenspielrunden beschäftigen wollen. Wir haben da wirklich ein ausführliches Archiv zu. Und ja, wir geben gerne auch Shoutouts weiter an Leute, die coole Sachen gemacht haben. Es wurde hier ja schon an vielen Stellen Stream erwähnt. Ich möchte noch einmal Tyrolas, die D&D-Runde mit den Sprechenden erwähnen. Dann natürlich einige Let's Plays von denen selber, wo sie Baldur's Gate spielen. Als Interviewreihe fand ich die Interviews von Dan Allen sehr interessant. Der hat einfach eine wirklich ganz große Breite an Leuten interviewt. Und da kriegt man echt einen Überblick über die Produktion des Spiels und auch über die Menge an Menschen, die daran beteiligt waren. Von KomponistInnen zu ja den Sprechenden. Du hattest Annie the Duck genannt als deutschsprachiges D&D-Let's Play, das sehenswert ist.
Ja, immer wieder zu empfehlen.
Ja, ich würde unsere Freundinnen von Orkenspalter nochmal hervorheben. Die haben ein Video gemacht, wie man nach Baldur's Gate mit D&D-Büchern weitermacht. Das ist sicherlich auch hilfreich, falls das euer Interesse ist. Ich war auch bei Orkenspalter in der letzten Woche und habe über aventurische Zeitepochen gesprochen mit Ivy. Und ich war auch bei Andrea von Plot Bunny im Stream und habe über spielleitungsloses Rollenspiel geredet, auch wenn ihr sicherlich nach Baldur's Gate die ErzählerInnen-Stimme angewöhnt habt. Genau, die Gruftschrecken haben unsere Themen aus dem Pottwichteln aufgegriffen und sowohl über das, was sie an anderen Spielenden bewundern, als auch über das sexieste Monster gesprochen. Es sind zwei coole Mini-Episoden geworden.
Es sind auch beides sehr gute Themen. Und in diesem Sinne, gib deinen dunklen Gelüsten nach, verfall in Bipanic, lass dir einen Bären aufbinden und willkommen in deinem neuen Leben.